Herzlich willkommen zusammen zu Alles, was Sie noch nie über Seinfeld wissen wollten. Auch bekannt als Watch This Folge Nummer 21. Hi Henning.
Moin.
So, ganz wenig Programm haben wir heute, ne?
Ja.
Das sind 3 Trailer und 3 News. Und
immerhin.
Das waren eigentlich noch weniger. Okay, aber es war einfach nichts Interessantes. Ich habe extra vorher nochmal durchgeguckt. Alles so langweiliges. Ja, der spielt vielleicht hier mit, wenn der Regie führt und so ganz, ganz, ungenaues Zeug, was sich alles noch tausendmal ändert.
Ja, das damit geben wir uns ja nicht auf.
Nee, sowas machen wir nur für Spider-Man.
Genau.
Gut, also dann haben wir mal Trailer Nummer 1. Ja. Ein Film namens Chloe mit Julianne Moore und Liam Neeson. Da geht es wohl darum, dass Julianne Moores Charakter vermutet, dass ihr Mann, dargestellt von Liam Neeson, sie betrügt oder untreu ist und sie engagiert dann eine Dame, die sie irgendwo zufällig trifft, weiß ich gar nicht genau.
Ne, ich glaube schon ganz gezielt sich irgendwie raussucht.
Die treffen sich halt irgendwo in so einem Restaurant und die engagiert sie eben, um ihn zu verführen.
Ja.
Tja, und dann klappt es wohl erst nicht, aber dann irgendwie doch und dann verliebt sich die da engagiert wird, wenn ich das so halbwegs richtig deute aus dem, was man da sieht, irgendwie doch auch und ganz hin und her und konfus. Und ist irgendwie, fand ich, ganz, ganz, ganz extrem klassische 0815-Story, so Betrug und Intrigen und Misstrauen und irgendwie Love Triangle und so weiter und so fort. Aber sah ganz, ganz nett aus irgendwie, sind ja auch gute Darsteller.
Ich finde es immer beeindruckend, wie Julianne Moore, ja, wie fertig die Dame immer aussieht. Also ich hatte ja immer so einen, ich weiß nicht, so einen Gesichtsausdruck, also...
Das stimmt, das kann sie gut. Ja.
Aber, glaube ich, passte da auch wieder
sehr gut. Ja, ist in dem Film ja wirklich gewollt, ja. Das stimmt. Genau, gut. Ist jetzt nichts Besonderes, aber wie gesagt, sieht gut gemacht aus und dann schadet sowas ja auch nicht, wenn's altbekanntes Zeug ist. Sieht mir von der Story her auch irgendwie aus, als ob das mal wieder irgendwas Shakespeare-mäßiges, neu aufgewärmtes oder so. Das ist ja wirklich urtypische Storyline, finde ich.
Ja, schon.
Aber. Gut, kommt in den Staaten am 26. März und hier in Deutschland am 15. April. Nächster Trailer ist Defendor. Mit O hinten.
Ja.
Geht es um so Superheld im echten Leben. Dargestellt ist dieser Defendor von Woody Harrelson. Und ich hatte einen Trailer zu dem Film schon in einer von unseren allerersten Folgen im Programm eigentlich. Hab das dann aber kurz vor der Aufnahme noch rausgekickt, weil ich den Trailer zu schlecht fand. Es soll ja hier doch meistens eher um Sachen gehen, die wir toll finden. Der Trailer jetzt ist eigentlich besonders viel besser, finde ich. An sich ist das ja schon eine ganz spannende Geschichte, so Superhelden im echten Leben. Das gibt's ja auch so wirklich. Gibt's so Websites von Leuten, die sich irgendwie als Superhelden verkleiden und nachts gegen das Unrecht kämpfen. Kein Witz.
Aha, echt?
Ja, kann ich dir mal ein paar Links schicken, beziehungsweise in die Shownotes stellen. Aber ich weiß nicht, ich kann mir auch nach dem Trailer gar nicht so recht ausmalen, was das jetzt eigentlich sein will. Soll es lustig sein? Soll
das
irgendwie...
Ja, das ist schon Comedy irgendwie, ne? Aber
ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel lachen müssen.
Ach, ich fand, das wirkte schon ganz ulkig, aber... wir hatten auch letztens noch was mit diesen Kindern als Superhelden.
Kick-Ass,
und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass dieses Konzept von irgendwie normaler Mann oder normales Kind oder normaler irgendwer wird auf einmal Superheld oder will Superheld sein. Mhm. Irgendwie kommt das letzte Zeit häufiger vor, ne?
Also, ja, das stimmt schon.
Merkt man irgendwie. Aber,
also, wie gesagt, da gab es schon einen Trailer vor Monaten zu dem Film, der ist jetzt auch echt schon lang in der Mache, beziehungsweise ist schon lang fertig, der ist schon auf Festivals gelaufen und sonst was. Und läuft jetzt dann so in einem knappen Monat oder sowas in einigen sehr, sehr ausgewählten Kinos in den Staaten und dann erscheint er direkt auf DVD. Wie das hier in Deutschland sich dann gestaltet, ist sowieso unbekannt. Aber, naja, ich weiß nicht, also der irgendwann vielleicht mal, war jetzt nicht so mein Fall. Und den nächsten, den hatte ich eigentlich hier schon direkt wieder rausgeschmissen, weil ich habe halt nur so unter der Woche gucke ich ja immer die News durch, die es so gibt und achte da schon so ein bisschen auf Signalwörter und Disney ist ein Signalwort. Da war halt dann zu lesen, New Trailer, Disney, habe ich mir zack vormerken und habe es dann hier reingeschmissen Und dann habe ich jetzt vorhin eben bemerkt, oh hoppla, das ist ja eine Dokumentation und es geht gar nicht irgendwie um den nächsten Disney-Film und habe es wieder rausgeschmissen, aber der Henning findet es interessant und erzählt euch jetzt was dazu.
Ja, ich habe es geguckt und plötzlich war der Link weg. Es geht um Waking Sleeping Beauty, also ja, wie gesagt, eine Dokumentation, kein Film, und ja, behandelt eben Disneys Aufstieg und Fall im ja, Bezug auf die ganzen Animationen. Also es beginnt irgendwie in den 80ern und ja, zeigt eben so die, ja, die ganzen Hintergründe, wie das in den Studios abläuft, wie sie diese Filme produziert haben, die ja eben doch dann mehr über Zeichnung lief und weniger über irgendwelchen technischen Schnickschnack. Ja. Und also ich finde sowas ja ganz spannend, ist halt, naja, im Prinzip mehr so wie Bonusmaterial bei irgendeinem Film, aber ja, ich interessiere mich halt für sowas.
Ja, nee, ich finde das schon auch ganz interessant. Ich habe auch dann beim Link rausschmeißen wieder nur auf das Signalwort geachtet. Ist ja gut, wenn du das jetzt hier noch wieder reinbringst. Ich finde das schon auch interessant, ja klar. Und es ist ja auch ganz schön irgendwie, dass die das selbst machen und trotzdem auch Aufstieg und Fall beleuchten.
Ja, ja.
Und also so quasi ein bisschen Selbstkritik eigentlich üben, weil den Fall kann man nicht so wirklich leugnen, finde ich. Und ich liebe viele von diesen alten Disney-Filmen sehr, aber ist halt jetzt schon lang her, dass da mal was richtig Tolles kam irgendwie, ne?
Ja, also das sind eben schon so die ganzen urigen Dinger wie eben Schön und das Biest, König der Löwen.
Ja, ja,
das waren und, aber die sind eben auch schon ein paar Jährchen alt.
Ja.
Ja, und das Ganze kommt in den USA im April 2010 raus, also ich denke da mal in den Kinos auch, oder?
Ja, ja,
keine
genau,
Ahnung.
Das ist Kino-Release dann.
Und bei uns wird das irgendwann wohl im Free-TV auf ProSieben zu sehen sein, im Rahmen von irgendeiner...
Das war bloß ein Witz von mir.
Ach so, echt?
keine Ahnung, für Deutschland ist überhaupt nichts bekannt, aber mich würde es halt gar nicht wundern, wenn das dann irgendwann mal Donnerstag 23.15 auf ProSieben läuft.
Falschen Fakten hier auf die Nein, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das bei uns einfach irgendwie so verramscht wird irgendwann.
Ja,
mal so im Abendprogramm gezeigt.
Wobei also, es ja in der Hinsicht schon auch irgendwie eher die Entwicklung gibt, dass sowas, naja, ich sage jetzt mal, entsprechend gewürdigt wird. Ja, ich meine, Oscar-Übertragungen und sowas schauen sich, glaube ich, immer mehr Leute auch an und die fangen doch, hoffe ich, irgendwie an zu begreifen, dass es auch Leute hier in Deutschland gibt, die sich sowas für sowas interessieren und ich würde mir das, weiß ich nicht, ob ich mir das im Kino angucken würde, aber...
Aber ich glaube nicht, dass da also so das Interesse besteht.
Das lohnt sich wahrscheinlich
aber
nicht.
Aber wie auch immer, das Thema selbst oder die Doku selbst ist, glaube ich, gut, sehenswert. Wann und wie man sie sieht, muss man dann sehen, aber ja, wie gesagt, also ich finde es spannend und ich glaube, es ist schon sehr nett umgesetzt und sehr nett dargestellt, wie das eben da alles im Hintergrund abläuft.
Gut, gut.
Ja.
Dann sind die Trailer vorbei und wir haben eine Miniaturvariante der News und zwar zuallererst nur so eher als Erinnerung gedacht, Oscars kommen dann am 7. März und da ist jetzt nämlich bekannt gegeben worden, dass die Verantwortlichen, die Produzenten der diesjährigen Oscar-Verleihungen die Leute gebeten haben, dass sie zwei verschiedene Dankesreden vorbereiten. Nämlich eine, die sie so für die eigentliche Verleihung dann relativ kurz und sehr persönlich halten sollen, wo sie nicht 1000 Leuten Danke sagen, sondern eher erklären, was jetzt der Oscar so für sie selbst bedeutet. Und Backstage gibt's dann eine Thank-You-Cam, da können sie die ganzen langweiligen Dankesreden dann runtersabbeln und die werden dann alle online gestellt.
Aha.
Ist irgendwie ein ganz, ja, seltsames Konzept. Und muss man mal gucken, wie viele Leute sich da dran halten.
Aber ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Also
die
so die
Idee
Grundidee
ist jetzt
von,
nicht unbedingt schlecht, nee.
Weil wenn du dann da deinem, keine Ahnung, sonst wem Verwandten noch dankst, weil er dich damals irgendwie unterstützt hat, ist halt nicht immer spannend.
Es ist vielleicht auch für manche einfach eine willkommene Ausrede, dass sie nicht mehr Danke sagen müssen. Jetzt nicht, weil sie nicht Danke sagen wollen, aber weil sie so sicher gehen können, dass sie niemanden vergessen, wenn sie einfach gar niemandem da Danke sagen müssen.
Ja.
Also. Aber gut, Newsgehalt sehr gering, deshalb gleich zum nächsten Punkt. Und zwar, ich habe ja hier schon öfters über diese schlimmen DVD-Veröffentlichungen unter dem Titel der American-Pie-Filme geschimpft, so am Rande. Und jetzt ist bekannt, dass Universal drüber nachdenkt, American Pie Teil 4 zu machen. Also, ja.
Also sie bezeichnen den richtigen. Wohl
die anderen eh gar nicht als offizielle Nachfolge. Die laufen, habe ich jetzt dann gelesen, auch unter dem Titel American Pie Presents und dann immer so ein Untertitel. Ja, genau, also so einen richtigen 4 mit den alten Leuten, ja, aus den ersten dreien. Und sie, also sie sind irgendwie im Gespräch mit zwei Autoren, die auch diese Harold und Kumar Filme gemacht haben. Die sollen wohl den vierten Teil da schreiben. Was da rauskommt, ist völlig unbekannt, aber das fände ich ja dann schon irgendwie interessanter, weil die ersten drei, die waren schon okay. Ich finde zwar doch auch, dass der dritte dann schon schwächer war, aber also könnte ein solider vierter Teil entstehen, denke ich.
Ja schon, wenn das eben also ungefähr grob auf dem Niveau bleibt.
Also ist halt jetzt auch schon lange her, ne? Also da müsste man sich schon irgendwas einfallen lassen, so. Weiß ich nicht, Highschool-Reunion oder so, ja, wieder Klassentreffen machen, ja, einfach klar, mit den Leuten, dann wären die wieder in ihrer Konstellation und dann könnte man da doch irgendwas Abgedrehtes machen. Ja. Genau, noch ein vierter Teil, nämlich Scream, wo ich keinen der ersten drei Teile gesehen habe.
Ich schon, alle drei. Schon?
Alle drei, ja. Okay. Darauf wollte ich hinaus mit dieser Anmerkung. und zwar wird Wes Craven, der auch schon die ersten drei geleitet hat, wieder Regie übernehmen und das Drehbuch schreibt auch für den vierten Teil jetzt der Autor der ersten drei und er schreibt auch jetzt direkt zugleich schon an Teil 5. da haben sie wohl noch einiges vor. Und ja, es ist eben bekannt auch, dass Neve Campbell, Courtney Cox und David Arquette alle drei wieder mitspielen werden. Ja, das habe ich gerade eben noch dazu geschrieben. Eigentlich hätten wir bloß die anderen zwei News gehabt. Ich kann auch zu Scream gar nicht so viel sagen. Es irgendwie hat mich nie gereizt, weil ich das auch eben für so Horrorkram halte.
Ja, das ist bei mir jetzt auch schon echt lange her. Ich habe die einmal gesehen, dann nie wieder. Hm. Sind schon ein bisschen gruselig. Also nichts für mich.
Gut, gut. Ja, dann beenden wir aber doch gleich die News. Und ich glaube, wir haben so schnell wie noch nie Trailer und News abgehandelt. Und kommen zu einem Film, den wir beide geguckt haben und dann zum interessanten Teil der Sendung.
Genau. Naja, nein, wobei, aber das Film ist jetzt auch schon interessant.
Der Film, der verdient definitiv auch ein bisschen Zeit, der war nämlich wirklich gut. Ja. Es geht um Up in the Air von Jason Reitman. Das ist ein ziemlich cooler Typ und den Film hat außerdem auch sein Vater Ivan Reitman mitproduziert, der auch an so genialen Sachen wie Ghostbusters mitgearbeitet hat zum Beispiel. Tja, und läuft jetzt so seit 2-3 Wochen im Kino, ne?
Genau, und hatte auch, soweit ich das mitbekommen habe, eigentlich relativ viel Presseecho so bekommen. Also da war, wurde schon viel drüber berichtet.
Ja, ist auch, ja auch Oscar nominiert.
Also. Genau, da ja, erzählt man ja gerne ein bisschen drüber. Und naja, wir haben ihn jetzt gesehen.
Ja.
Ja, George Clooney in der Hauptrolle. Und es gibt wohl auch ein Buch dazu, kenne ich natürlich nicht.
Natürlich.
ja, George Clooney spielt Ryan Bingham, der ja permanent auf Reisen ist. Also er ist bei einer Firma angestellt, ja, die Leute sozusagen vermietet, also Leute wie eben Ryan Bingham, die zu Firmen gehen und dort Angestellte feuern. Wenn eben die dortigen Arbeitgeber keinen Mut haben oder sich dann den ja, Schmerz irgendwie des Entlassenen nicht antun wollen, die mieten oder ja, organisieren sich dann halt solche Leute, die kommen an und sagen, hey, du bist raus.
Das ist schon mal generell einfach ein cooles Konzept.
Genau, also das ist so die ja, Grundidee der ganzen Geschichte. Ja, und die Figur, die George Clooney eben spielt, ist ja schon ein bisschen anders als...
Ja, sehr exzentrisch.
Genau, also... Er steht eben total auf dieses Fliegen, auf die Reisen und hat eigentlich überhaupt keinen festen Wohnsitz oder jedenfalls keinen Wohnsitz, wo er längere Zeit mal vor Ort ist. Und wenn, ist es das für ihn ganz grausam. Also er genießt eben dieses Anonyme, hat aber dafür diese Abläufe am Flughafen perfekt inne. Also weiß genau, was, wo, wie am schnellsten geht und welche Sachen man tragen muss, um
schnell durch irgendwelche Träume. Immer bei den Japanern anstellen, die sind genau. So effizient.
Also ist schon ein merkwürdiger Charakter, der aber auch sonst überhaupt keine Freunde hat und im Prinzip den Kontakt zu seiner Familie auch nur auf so auf das Nötigste irgendwie reduziert.
Ja.
So, und ja, auf einmal ist es eben so, dass in irgendeiner Hotellobby oder Flughafenlobby oder irgendwo in so einer Bar eben eine Frau kennenlernt und mit dieser so ins Gespräch bekommt und die interessiert sich schon so ein bisschen für seine etwas merkwürdige Art.
Die ist ihm auch so ein bisschen ähnlich, ne?
Ja, also die fliegt eben auch viel hin und her und ja, dann tauschen sie ihre Karten aus, wer wo Mitglied ist und welchen Status man da irgendwie hat, hier Silber, Gold, Platin-Karte. Es ist schon alles ganz witzig und ja, er findet diese Frau eben schon ganz nett und beginnt mit ihr, ja, so Verhältnis, weiß ich gar nicht, ob man
Ich
jetzt
würde mal
denkt.
sagen, erstmal beginnt eine Affäre.
Ja, also da läuft jedenfalls irgendwas. Ja, ach so, und er hat eben, obwohl er eigentlich nichts auf irgendwelche Dinge gibt,
Ach
oder
ja,
eben,
sein Masterplan.
genau, er hat einen großen Plan, den er unbedingt realisieren will, und das ist, er hat irgendwann mal als Erster, glaube ich, aber er ist gar
Nee,
nicht der Erste.
er wäre der Siebte, glaube ich.
Ja, also er will jedenfalls 10 Millionen Flugmeilen sammeln. Was
Weil da
jeder
gibt es
bestimmt auch toll
dann,
findet, aber.
gibt es irgendwelche Spezial-Status-Dinger, dann heißt es im Film. Das ist allerdings in echt gar nicht so. Es gibt irgendwie bei den meisten Airlines für 1 Million, was habe ich gelesen, aber es gibt für 10 Millionen, da gibt es keine Airline, die irgendwas Besonderes noch anbieten dann.
Aber seine Affäre findet das eben gar nicht so merkwürdig,
Genau,
sondern hat da
die
sogar so ein ja, gewisses Verständnis
eher
irgendwie für.
bewundernswert, ja, genau.
Ja. Ja, so das ist die eine Geschichte, die eben so ein bisschen vorangetrieben wird. Und auf der anderen Seite ist es so, dass intern bei der Firma eine neue Mitarbeiterin eingestellt wird. Irgend so eine, ja, Uni-Absolventin,
Ja, jung und
die,
aufstrebend und
genau,
selbstbewusst.
die auf die Idee kommt, das Ganze mal so ein bisschen zu erneuern. Und die der Meinung ist, dass diese ganzen Reisen eigentlich völlig überflüssig sind. Denn man könnte ja auch das alles über irgend so ein Videochat klären. Was natürlich
Ist so
wiederum.
absurd, das ist echt herrlich.
was natürlich aber eben, ja, Ryan Bingham überhaupt nicht gefällt, weil das würde ja sein ganzes Leben auf den Kopf stellen, wenn er nicht mehr reisen müsste. Er müsste
Ja.
ja sesshaft werden und ja, hätte dann irgendwie so einen normalen Bürojob und das ist überhaupt nicht sein Ding. Und er wettert da schon so ein bisschen gegen an.
Er fängt natürlich gleich an zu schimpfen auch, dass das ja moralisch ganz, ganz schlimm wäre und sein Job besteht ja eben gerade daraus, dass er da schon auch da ist und sowas, obwohl es ihm eigentlich total egal ist.
Ja, vor allem er
Das
stellt da so ein paar Szenen
ist schon
nach, wie
schön.
man dann reagieren könnte, wenn Leute
Ja,
gefeuert werden.
genau.
Und
Als er
man
das
hat sie
erste
eben ja
Mal
nicht mehr so persönlich vor sich.
Das ist
Und.
super.
Ja, jedenfalls muss er dann später diese Frau mitnehmen und ihr dann zeigen, wie ja, so dass das alltägliche Business eben abläuft. Und naja, sie ist da schon so ein bisschen mit überfordert.
Ja, kann man durchaus
Ja.
sagen, ja. Und während sie quasi dann auch auf dieser Reise durchs Land sind und eben Leute feuern, damit sie das mal so ein bisschen mitkriegt aus nächster Nähe, passieren irgendwie noch zwei Dinge, so die relativ essentiell auch sind. Einmal, wie heißt denn die neue Mitarbeiterin, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber
Keine Ahnung.
der ihr Freund, glaube ich, macht Schluss oder ist
Ja.
irgendwie doof auf jeden Fall.
Ja.
Also ist sie auf einmal total deprimiert und ohne dass er das jetzt besonders möchte, muss Ryan Bingham da wenigstens halbwegs tröstend eingreifen.
Und
Jetzt nicht im Sinne
reagiert
von,
natürlich
er
super
kümmert sich
souverän.
um sie, so
Nein,
in
nein.
Anführungsstrichen, sondern einfach, er muss halt ein guter Mensch sein, mal kurz, ja. Es geht eben, wie du vorhin schon gesagt hast, diese Story mit der Dame, die er kennenlernt, auch weiter. Das beißt sich dann auch teilweise so ein bisschen, da will er irgendwie mal essen gehen mit der und dann passiert eben das, dass er sich um die andere kümmern muss. Er kommt also doch einfach so, während man so sein Leben im Film beobachtet, ziemlich in ungewohnte Abläufe. Ja, er hat sich so sein Leben zurechtgelegt und auf einmal kommt da schon viel durcheinander.
Genau, seit Jahr und Tag irgendwie anonym unterwegs und plötzlich irgendwelche Menschen im Leben, ja, die er ja zum Teil irgendwie so ein bisschen lieb gewonnen hat, aber eben zum anderen überhaupt nicht damit klarkommt, mit denen irgendwas zu machen und mit denen irgendwie zu agieren. Also das ist für ihn alles eben Neuland. Aber ja, in Summe alles sehr witzig. Also nicht nur witzig, auch
Nee, nee,
so ein
also
bisschen
es
schon
gibt viel
zum.
zu lachen, aber es ist tendenziell doch ein eher ernster Film, würde ich sagen.
Ja, also hat zwar auch seine witzigen Momente, aber ja, schon
habe ich auch
mehr
mal
so eine Moral, weiß ich jetzt nicht, aber eben.
Mit dem Jason Reitman gab es da auch ein ganz nettes Interview, da hat er eben auch speziell quasi drauf eingegangen, dass es nicht so wahnsinnig viel Comedy jetzt in dem Film gibt. Er hat eben gemeint, ja, Comedy ist überall und Comedy kann man auch immer machen, aber darum ging es eben nicht und das wäre auch dem Buch irgendwie nicht gerecht geworden, hat er gemeint. Ja, ich fand den sehr, sehr, sehr gut. Ist absolut zu Recht nominiert. Also ich finde so diese Art von Filmen einfach schön. Das ist so ganz ruhig, der lässt sich viel Zeit, der ist nicht hektisch. Das arbeitet auch viel irgendwie über Bilder.
Das ist halt immer so eine Gratwanderung, weil manche Szenen sind schon sehr lang. Passt zwar zu dem Film, aber...
Ja, also hat mich jetzt nie gestört, aber es ist natürlich, das ist schon so Kennzeichen dieser Art, die ich da jetzt auch beschreibe. Ja.
Nee, aber ich war auch relativ angetan. Also, ob das jetzt einer der besten Filme seit langem ist, das würde ich jetzt nicht unbedingt so bejahen, aber war schon sehr unterhaltsam.
Sehr guter,
ja.
Ja, wie gesagt, Jason Reitman ist ein ziemlich cooler Typ, finde ich. Der hat auch ein ganz lustiges Video gemacht, weil zu dem Film hat er halt auch eine ziemlich massive Pressetour hinter sich bringen müssen, sage ich jetzt mal. Da war er irgendwie 3 Monate unterwegs und hat 300 Interviews in diesen 3 Monaten gemacht. Das sind relativ viele, wenn man mal überlegt, dass das 90 Tage sind.
Ja, ja.
Und er hat da irgendwie dann bei jedem Interview halt auch ein Foto gemacht und hat das dann so in einem Video schnell hintereinander geschnitten und bei Vimeo hochgeladen. War sehenswert. Und was auch schon interessant ist, es gibt halt auch vor allem zu Beginn, als so der Charakter von Ryan Bingham eingeführt wird, relativ schnell, kurz, viele Szenen, wo Leute gefeuert werden, wo er eben Leute feuert und so, wie die reagieren. Und abgesehen jetzt von so ein paar Ausnahmen, die man auch einfach erkennt, zum Beispiel auch wieder Zach Galifianakis spielt einen, der gefeuert wird von ihm, aber von diesen bekannten Schauspielern mal abgesehen, sind alle Leute, die in dem Film gefeuert werden, keine Schauspieler, sondern wirklich Leute, die gefeuert wurden. Also die sind da nicht live gefeuert worden zwar, aber relativ kurz vorher. Die Filmmacher haben quasi da wirklich so Annoncen aufgegeben in der Region, wo sie gedreht haben und haben gesagt, ja, wir suchen Leute für eine Dokumentation und haben eben dann, wenn jemand gekommen ist, gesagt, ja, bitte so in die Kamera, als ob du gerade gefeuert wirst und so. Und das kommt schon auch wirklich sehr, sehr authentisch rüber.
Doch, doch. Also
so für einen Comedy-Moment sorgt natürlich dann eher der Zach Galifianakis, ja, der, also wer den jetzt kennt, der kann sich schon gut vorstellen, wie der jemanden spielt, der gerade gefeuert wird. Aber einfach so die Leute, das wirkt sehr echt und ist auch einfach was Gutes an dem Ganzen. Der sollte ja auch ursprünglich eigentlich schon viel, viel früher kommen, der Film, irgendwie ab 2002 war da schon dran gearbeitet worden und 2002, da hat die Wirtschaft ja noch geboomt. Der Film passt ja jetzt eigentlich wesentlich besser, jetzt wo Rezession und so weiter ist.
Naja, da kommt eben auch, im Film wird da richtig von geredet, wie er jetzt so eine Goldgräberstimmung wieder hochkommt. Also, dass man da eben wirklich so, hey, guck mal, die Firmen entlassen alle, das ist super, wir freuen uns.
Ja, und es ist halt schon. Dann einfach einiges dazwischen gekommen. Zum Beispiel hat Jason Reitman in der Zwischenzeit ja noch Thank You for Smoking und Juno gemacht. Und er hat auch selbst gesagt, er ist eigentlich ganz froh drum, weil der Film jetzt wesentlich besser funktioniert.
Ja.
Gut, ein letztes Schmankerl noch, was ich auch sehr lustig irgendwie zu lesen fand. Es gibt ganz am Anfang vom Film sitzt er so im Flugzeug und es kommt die Stewardess und fragt ihn irgendwie, ob er eine Dose Cola möchte. Und es ist halt auf Englisch dann, would you like the can, sir? Und die spricht es aber halt schnell und dann hört sich's an wie, would you like the cancer? Und dadurch, dass diese Frage am Anfang ist, sind dann so Gerüchte hochgekommen, von wegen, da ist irgendwie ganz versteckter Subplot und er hat eigentlich Krebs und das macht den ganzen Film noch viel dramatischer. Und dann gab es sogar Gerüchte, dass ein alternatives Ende gedreht worden wäre und sonst was. Ist im Wesentlichen alles ziemlich falsch. Er hat da irgendwie auch Stellung bezogen. Aber war auch ganz lustig. Und noch so, auch zu dieser Pressetour. Er hat so ein Diagramm gebastelt, wo er verfolgt hat, welche Fragen die Journalisten ihn am häufigsten gestellt haben. Und das hat er dann irgendwie, weiß ich nicht, täglich, wöchentlich oder so aktualisiert. Und es waren halt ständig dieselben irgendwie. Ja? Irgendwie, wie war es mit dem Vater zusammen zu arbeiten und wie ist George Clooney zum Zusammenarbeiten? Und war ganz lustig auch, dass er da wirklich so Buch geführt hat über die Fragen, die ihm gestellt worden sind, weil es halt ständig dieselben einfach sind.
Ja, klar.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, er hat auch mal irgendwie einen Preis oder so für, wenn jemand was fragt, was noch nicht gefragt worden ist. Muss ich nochmal gucken, ob ich einen Link finde, aber war auch einfach sehr sympathisch. Genau, gut. Dann haben wir Up in the Air auch durch.
Genau.
Und jetzt ist es soweit.
Ja, wir haben es jetzt auch schon eine Weile vor uns hergeschoben.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, nun ist es soweit. Es geht um Seinfeld. Die großartigste Serie oder die großartigste Sitcom, die ich kenne.
Bei Sitcom stimme ich zu, bei Serie müsste ich widersprechen.
Es ist schwierig.
Bei Serie auch auf dem zweiten Platz, ja.
Ist jedenfalls, glaube ich, immer noch viel zu unbekannt und deshalb müssen wir das jetzt alles mal ganz ausführlich besprechen.
Ja, also in Deutschland ist es schon echt schade, wie wenig Leute das schätzen wissen. Also ich habe auch irgendwie letztens mal in der Uni einen Kumpel gefragt, so, ja, sag mal, Seinfeld kennst du hoffentlich schon, oder? Und hat auch bloß so eher angewidert, ja, nee, weil er hat halt, weiß ich nicht, irgendwann mal so eine halbe Folge auf Deutsch oder so gesehen und da wäre ich wahrscheinlich auch angewidert dann.
Ja, also das ist halt schon ein bisschen eigen. Aber gut, wir fangen einfach mal vorne an.
Jawohl.
Die Serie ist eben auch schon älter oder eigentlich schon ziemlich alt. Also ja, die von 89 bis 98 auf NBC und fing irgendwann, glaube ich, bei uns mehr so Mitte der 90er oder so an. Aber lief im Nachtprogramm und wurde, ja, so, weiß nicht, verramscht. Also das hat eigentlich niemand gesehen. Man hat dann irgendwie ein bisschen was rausgeschnitten. Ja, das war alles ein bisschen merkwürdig.
Reihenfolge vertauscht, alles Mögliche.
Ja,
was man falsch machen kann, haben sie alles falsch gemacht.
Ja, jedenfalls wurde und wird die Serie regelmäßig bei irgendwelchen Ranglisten, ich weiß gar nicht, welche Quellen es jetzt genau sind, aber halt alles, was man so findet, führt Seinfeld das irgendwo an. Also entweder ganz vorne oder irgendwo im vorderen Bereich und auch bei der IMDb wurden 9,4 von 10 Punkten vergeben. Also ist schon eine Serie, die an sich eine gewisse Qualität aufweist.
Kann man nicht leugnen. Ne? Kann man wirklich nicht leugnen. Und worum geht's?
Um nichts.
Aha.
Show about nothing. Das ist der Gag, der von den Produzenten, glaube ich, auch genutzt wird.
Ja, ja,
also
natürlich.
Der in der Sendung auch aufgegriffen wird. Aber hat schon Hand und Fuß die Beschreibung, also weil es geht eigentlich wirklich um gar nichts. Also gar nichts im Sinne von irgendwelche langweiligen Alltagsereignisse, die, ja, wenn man die so erzählt, eigentlich keine Handlung für irgendeine Serie darstellen könnten. Aber es funktioniert trotzdem.
Einwandfrei.
Gut, wir müssen das Ganze jetzt also ein bisschen strukturiert aufziehen. Deshalb fangen wir mal an, die vier Hauptcharaktere zu erklären, die ja eigentlich auch die Sendung ausmachen. Also ja,
absolut.
Das ist eben das, worum es in der Serie geht. Es geht um das Zusammenspiel von vier Leuten. Also das sind eben die zentralen Leute, die eigentlich bei fast jeder Folge dabei sind.
Ja, Jerry ist der Einzige, der immer mitspielt, ne?
Genau, das haben wir irgendwo unten auch noch. Also,
Trivia kommt nachher.
Das kommt später, aber ja, fangen wir einfach mal an. Person Nummer 1, Jerry Seinfeld, der sich selbst spielt, also der eben auch im wirklichen Leben so ein Komiker, Comedian, Stand-up-Typ ist. Und der ja natürlich viel fiktiv dazu gedichtet hat für die Rolle, aber also der schon sich so ein bisschen selbst spielt. Er tritt eben auf in irgendwelchen Clubs und macht sich da über irgendwelche alltäglichen Merkwürdigkeiten lustig. Ich hatte überlegt, ob mir irgendwas spontan einfällt, aber ich
nee, kann wüsste ich jetzt auch nicht.
Keine solche Gags wiedergeben, also von daher.
Es gehen viele Folgen oder so die ersten Staffeln gehen immer eben damit los, dass er in so einem Club steht und so ein kurzer Stand-up-Ausschnitt dann gezeigt wird, aber mir fällt jetzt auch gerade nichts mehr ein. Aber allein die sind immer schon relativ lustig.
Ja, also wenn man die Folgen zu schnell guckt, dann wird es irgendwann langweilig oder es nervt da manchmal, weil man will eigentlich mehr die Handlung vorantreiben.
Also, wie kann man jetzt Seinfeld zu schnell gucken?
Naja, wenn man zu viele Folgen am Stück guckt. Mhm. Ich fand, also irgendwann wurden diese Stand-Ups halt ein bisschen, naja.
Ja, man wollte doch lieber gleich Handlung weiter. Ja,
das genau, stimmt schon. Genau. Und kann ich auch kurz einwerfen, also das hatte ich gelesen, dass bei uns oder im deutschen Fernsehen wurde das, glaube ich, rigoros einfach komplett rausgeschnitten.
Ja,
also natürlich. Also von wegen Stand-Up versteht eh keiner.
Genau,
wobei,
bevor man da den Pöbel verwirrt.
Wobei der Humor eben auch schon so ein bisschen USA-lastig ist. Also manches ist bei uns vielleicht auch nicht so lustig, wie es
ja, da gut, da gibt es sicher Gags, die eher in den USA funktionieren, aber so das Konzept vom Stand-Up und so, denke ich, ist jetzt schon auch in der breiten Masse hierzulande bekannt genug. Also
ja,
ich denke, dass es heute wesentlich besser funktionieren würde auch, ja.
Ja, schon. Gut, jedenfalls hat
Jerry, genau.
Wie alle anderen Charaktere auch diverse Macken. Beispielsweise hat er so einen großen Sauberkeitsfimmel. Also alles muss ja sehr reinlich sein. Und dann, was weiß ich, wenn zum Beispiel, wenn der Gürtel seine Hose beim Besuch eines WCs den Boden berührt, schmeißt er diesen direkt weg. Also das ist teilweise schon eben so ein bisschen krankhaft, aber wird immer wieder geschickt eingebaut und ist schon witzig.
Und auch gar nicht so, dass du es irgendwie abstoßend krankhaft fändest, sondern es ist halt so neurotisch, lustig, sympathisch irgendwie, ne?
Ja.
Das ist schon interessant, wie sie das schaffen eigentlich, so eher wirklich gestörte Charakterzüge ganz, ganz nett eigentlich zu verkaufen dann wieder.
Ja, das ist, wird eben auch nicht so übertrieben dargestellt. Das ist da einfach so, es findet eben nebenbei statt.
Ja, genau, es ist halt so.
Nicht so,
aber es wird gar nicht der Fokus drauf gelegt. Ja, genau, das stimmt.
Seine Wohnung ist, kann man so als Mittelpunkt der Sendung bezeichnen, denke ich. Neben dem Monks, was eben bei ihm auch um die Ecke ist. Also es ist ein Café, wo ja eigentlich jede Folge drin gespielt wird.
Ja, doch. Ja.
Also da treffen die Leute eben auch zusammen, entweder in der Wohnung oder eben in diesem Café. Das sind so die zentralen Orte und Jerry hat eigentlich jede Folge eine neue Freundin, eine neue Beziehung und das haut alles immer nicht so richtig hin und endet meist auch wegen irgendwelcher Nichtigkeiten oder ich weiß gar nicht, eigentlich gibt es überhaupt keine Gründe dafür.
Ja, nichts halt. und das wird halt auch so abwechselnd mal ein bisschen mehr thematisiert, ja, wenn es irgendwie storymäßig sich eher darum dreht dann. Aber läuft auch oft einfach nur nebenher und wird dann in so einem Nebensatz, die ist jetzt wieder weg. Und dann so ein halber Satz, der ein guter Gag ist, warum es nicht geklappt hat und schon ist schon wieder vorbei.
Ja. Gut, ich glaube, dass das reicht erstmal so für Jerry, weil ich eigentlich auch den nächsten Charakter viel, viel unterhaltsamer finde. Ja. Und zwar ist das George. George ist Jerrys bester Freund. Die kennen sich schon ewig irgendwie aus Schulzeiten. Und George ist so ein bisschen klein, untersetzt, hat eine Glatze, die auch permanent Thema ist, weil ihn stört's ungemein und er hat damit halt riesige Probleme, dass er nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf hat. Er ist total aufbrausend, regt sich über alles auf, schreit auch permanent.
Totaler Choleriker.
Und er ist eben eigentlich so, was das wichtigste Merkmal von ihm ist, er ist einfach total stinkend faul.
Ja.
Also er organisiert seinen Alltag so mit höchstem Aufwand, dass er eigentlich nichts machen muss.
Genau.
Also er opfert Tage, Stunden, keine Ahnung, Unmengen an Zeit, um irgendwelche andere Dinge nicht machen zu müssen. Also völlig widersprüchlich und völlig unlogisch, aber er weigert sich eben so einem normalen Arbeitsalltag irgendwie dem nachzugehen. Also das liegt ihm nicht.
Nee, gar nicht.
Ist jedenfalls höchst charmanter Charakter. Also ich glaube, im echten Leben überhaupt nicht zu ertragen.
Ja, nee.
Aber George und Jerry, die kennen sich und die mögen sich und das harmoniert schon ganz gut. Wie gesagt, er lügt auch permanent, also was eben hauptsächlich mit seiner Faulheit eben auch zu tun hat, aber auch häufig mit anderen.
Mit Frauen,
ich weiß nicht was. Also er hat eben wie viele Charaktere so Fantasienamen, Fantasiepersonen, er ist ein Art Wendeley und ist Architekt. Also es ist
allein dieser Running-Gag ist schon.
Aber das ist eben ein Running-Gag, der permanent wieder vorkommt. Dass George stellt sich irgendwo vor mit falschen Namen und falschem Beruf. In der Hoffnung, damit irgendwen zu beeindrucken oder irgendwelche Vorteile einheimsen zu können. Also es ist Ja. Es ist halt gestört.
Später in der Serie fängt er ja dann auch an, dass er sich als Meeresbiologe ausgibt, ne?
Ja, auch, ich weiß gar nicht, warum. Ja,
nee, ich glaube, das ist völlig absurd, wie er auf diesen Schwachsinn auch immer kommt. Und es gibt halt dann eine Folge, da geht er auch gerade irgendwie auf ein Date am Strand, möchte eigentlich nur so picknicken und auf einmal so riesen Menschen auflaufen, dann ist ein Wal angeschwemmt worden. Dann guckt er schon so skeptisch und dann schreit aus der Menge irgendeiner raus, "Is there anybody who is a marine biologist?" Und dann halt sein Date so, "Oh, du kannst den Wal retten."
Ja, das ist diese Lügen, die holen ihn immer wieder ein. Ja, und
genau,
und
es kommt alles, kommt und fängt ihn wieder.
Ja.
Gut, was gibt's noch zu George zu sagen? Achso, er heißt George Costanza und die Costanzas, die spielen auch selbst häufig mit, die Eltern von George.
Genau, sein Vater wird, ich glaube, ab der zweiten Staffel gespielt von Jerry Stiller.
Bekannt als Arthur aus King of Queens,
genau.
Unter anderem.
Und ja, seine Mutter und sein Vater sind mindestens genauso
die
gestört wie er.
Die haben sowieso total einen an der Klatsche. Ja.
Die brüllen sich auch nur an und seine Mutter jammert die ganze Zeit über alles und sein Vater ist genauso aufbrausend wie er. Also das harmoniert schon ganz gut. Das ist halt so, ja, so eine Familie, die einfach völlig
komplett
bekloppt
kaputt ist.
Ja. Also, aber es ist halt unterhaltsam. Naja.
Ah, absolut.
ja, sonst noch was? Ich glaube nicht, oder?
Das sind
so die gröbsten Eckpunkte.
Der wichtigste Part von George erledigt, ja.
Gut. Person Nummer 3 ist Elaine. Elaine Bennis ist so die Person, die ich als halbwegs normal bezeichnen würde.
Halbwegs,
also,
ja.
Also die noch so die zwar auch viele Probleme hat oder sich selber viele Probleme schafft, aber die irgendwo noch, also sie hat zumindest einen festen Job, größtenteils.
Ja, ja.
Und es ist eben vom Verhalten her so, von den Reaktionen her, naja, irgendwo in Anführungsstrichen normal. Hat aber auch permanent irgendwelche Beziehungsprobleme und nimmt ja kleinste Kleinigkeiten als Anlass, um sich zu trennen. Also wenn der Typ, was ich, die falsche Jacke anhat, dann läuft das nicht. Oder keine Ahnung. Es sind halt wirklich Kleinigkeiten. Die Beziehungen halten auch meistens nur ein oder zwei Folgen. Meistens eine, glaube ich.
Mhm, naja. Gegen Ende der Staffel hat sie dann mal was Längeres. Aber
genau, in der neunten Staffel ist das ein bisschen länger, aber ja.
Was sonst du eben vergessen hast, sehe ich gerade, was schon auch ganz interessant ist, sie ist Jerrys Ex.
Ja, was zwar in der Serie nie gezeigt wird, aber eben häufig gesagt wird.
Genau, es wird also angesprochen.
Also sie hat, was ich eben schon meinte, fast immer einen festen Job, aber zwischenzeitlich ist es so, dass sie für einen gewissen Mr. Pitt, ich weiß nicht, als was bezeichnet man das denn? Als
Assistentin, ja, persönliche Assistentin.
Die aber,
klingt besser als es ist.
Die dann da für ihn irgendwelche Socken kaufen darf, die ihm aber nicht gefallen, weil zu groß, zu klein, zu eng, zu weit. Und sie ist dann eben stundenlang damit beschäftigt, mit Mr. Pitt und dessen Socken.
Eigentlich ist es ein toller Job, weil er gut bezahlt ist und wenig Arbeit bereitet. Ne?
Aber Mr.
Pitt nervt
halt
sie
völlig
total, genau.
Bescheuert. Und sie muss halt so niedere Tätigkeiten ausführen. Und also Mr. Pitt ist zum Beispiel eine Person, was ich eigentlich erst später ansprechen wollte, aber der macht einmal einen Schokoriegel auf und fängt dann an, den mit Messer und Gabel zu essen. Und sie sitzt daneben, guckt ihn an und
Sie dreht total durch innerlich, ne? Möchte ihn anspringen und
genau,
ihn schütteln, was der Scheiß eigentlich soll.
und das Wichtigste bei Elaine ist eigentlich ihr Tanzstil.
Ja, das ist echt klasse. Also es gibt dann so diesen Ausdruck, irgendwie Dancing like Elaine, dass wenn du in den USA sagst, da weiß jeder, was du meinst. Und da kann man zum Beispiel auch einfach mal bei YouTube gucken. Wenn du da das eingibst, Dancing like Elaine, findest du einfach Heerscharen von Videos, wo Leute bekloppt tanzen. Also das ist wirklich so eine Beschreibung geworden für was ganz Allgemeines. Und genau, zum Beispiel bei einer von den ganzen iPhone-SDK-Präsentationen, da hat der Scott Forstall auf der Bühne, hat auch irgendwie rumgezuckt Und oder ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontext war, aber er hat den Spruch auch gebracht, er hat es auch so gemeint, nah, I'm not dancing like Elaine. es ist wirklich, aber ja, was Seinfeld noch so für Begriffe geprägt hat, kommen wir auch nachher zu. Jetzt zunächst noch der ja, nach George auch sehr wichtige letzte Charakter.
Der auf jeden Fall einen extrem hohen Unterhaltungswert mitbringt. Ja. Und zwar ist die Rede von Kramer. Kramer ist Jerrys Nachbar. Und völlig, also wie, ich glaube, wir haben schon häufig gesagt, dass die Leute bekloppt, ja, bescheuert, ja, oder sonst was sind, aber der Typ, der also hat so dermaßen einen weg.
Ja, das ist wirklich brutal. Also es ist so auch in den ersten ein, zwei Folgen so extrem gewesen, dass ich mir gedacht habe, also das ist ja wirklich nicht normal. Also da brauchst du so kurz, bis du dich dran gewöhnt hast, dass das da der Normalzustand ist, und dann klappt das alles super, aber da bist du direkt schockiert am Anfang.
Ja, aber wollte ich eigentlich auch auf jeden Fall nochmal erwähnen. Also ich glaube, wenn man die Serie anfängt, da muss man schon erstmal so 2-3 Folgen durchhalten.
Ja, ja, doch.
Um eben so dieses ganze Konstrukt einmal zu entdecken sozusagen. Und dann ja, fängt man eben auch an, die Person und ihre Eigenheiten irgendwie zu lieben. Aber ja, so mal reinsappen, eine Folge gucken,
nee, das klappt das haut nicht wirklich, so. Also wenn du es schon kennst, kannst du zu jedem beliebigen Zeitpunkt jede beliebige Folge, / Szene gucken
da, und lachst dich kaputt. Da reicht das, wenn du so eine 5-Sekunden-Szene auf YouTube guckst,
genau,
und liegst schon lachend auf dem Boden.
Im Fieber. Also. Aber ich habe auch so 3-4 Folgen, glaube ich, hat es schon gedauert, bis ich so richtig gefesselt war dann.
Genau, weil eben das sind so manche Dialoge, man guckt zu und denkt, mein Gott, was soll das?
Ja.
Aber es hat schon alles einen Sinn. Und
genau, also zurück zu Kramer.
Genau, Kramer hat keinen Job, hat ja, kein Anstand, kann sich nicht benehmen, hat dafür aber immer ganz, ganz tolle Geschäftsideen. So von wegen, es müsste doch eigentlich jeder mal einen Namenszettel irgendwie auf seiner Jacke tragen. Dann könnten sich die Leute in der Stadt grüßen. Das wäre alles viel persönlicher. Wobei, das war jetzt keine Geschäftsidee, das war einfach so eine allgemeine Idee. Aber er hat dann auch irgendwelche, eine Rikscha in New York und also er hat da schon viele tolle.
Ja, oder er hat auch immer wieder mal lustige Jobideen. Er will ja dann auch mal Schauspieler werden und so.
Ja, ja, also er verdient eigentlich kein Geld und ernährt sich deshalb auch
immer nur aus Jerrys.
Ja, also er stürmt einfach immer unangekündigt in dessen Wohnung, geht an den Kühlschrank, macht sich was zu essen, haut wieder ab oder nervt dann noch ein bisschen rum. Also es ist, ja, und Kramer ist eben die Person, die sehr viel über so körperbetonte Comedy irgendwie funktioniert. Also er ist halt auch so ein Tollpatsch, der überall gegen Act anstößt, umfällt, aber eben nicht so übertrieben, dass man das der Person nicht abnehmen würde, sondern weil er ist eben sehr groß, so
schlaksig. Ja, genau, das
so
passt super.
Und ja, dadurch, dass er eben auch vom generellen Verhalten so bescheuert ist, also er hat dann irgendwie vor, einen Whirlpool sich in die Wohnung zu packen. Und also dadurch, es passt alles, er rutscht permanent aus, er fällt hin, aber er konstruiert sich irgendeinen Schwachsinn bei sich zu Hause, er will seine ganze Wohnung einmal irgendwie mit Holz auskleiden, weil er die Natur irgendwie so toll findet. Und
nicht zu vergessen die Folge, wo er das weggeworfene Studioset von dieser anderen Fernsehsendung findet und das dann bei sich in der Wohnung aufbaut und dann die anderen alle einlädt und dann so als Host von dieser Show auftritt.
Und immer in irgendeine Kamera spricht, die nicht existiert. Ja. Und
zum Schreien.
Ja, er war mal wettsüchtig. Das wird irgendwo ganz am Anfang, glaube ich, mal erwähnt. Mhm. Und darf deshalb natürlich bei keinen irgendwelchen Wettspielen irgendwie mitmachen, setzt aber gerne zum Beispiel mal das Geld von Jerry irgendwo drauf. So von wegen, hey Jerry, ich habe mal eben $200 auf das und das gesetzt. So, aha. Weil er darf es ja nicht, aber eben mit dem Geld anderer Leute, das ist in Ordnung. Ja, also man merkt schon, die Person ist ein bisschen merkwürdig.
Aber auch sehr liebenswert.
Ne? Aber sehr, Folgen. Sehr liebenswert.
Ja.
Und ja, er hängt halt bei den Leuten ab. Er ist eigentlich auch so direkt, naja, doch, befreundet schon irgendwie, aber er ist halt irgendwie dabei.
Ja, also, er gehört einfach dazu, auch wenn keiner so wirklich weiß, wieso.
Genau, das ist, ja, er ist halt da, permanent. Und er kommt rein und geht und er, ja, wie gesagt, kein irgendwie soziales, vernünftiges Verhalten, was er da an den Tag legt. Also, aber die Leute haben sich dran gewöhnt und, naja. Kramer. Was noch zu Kramer? Ich glaube, das reicht.
Das reicht. Es gibt noch so paar, also es gibt viele, viele weitere Charaktere.
wie auch immer, wieder auftauchen.
Genau, genau.
Personen wie Newman. Newman ist
ja sehr großartig, finde ich.
Ja, eine Person, die unglaublich nervt.
Das ist, der wohnt im selben Haus wie genau. Jerry und Kramer und irgendwie im Stockwerk drunter oder so.
Ja, irgendwie so.
Und ist etwas dicklich und Postbote und hasst seinen Job. Und das ist auch genial, was da dann immer so erzählt wird, dass er irgendwie, ja, heute habe ich keinen Bock gehabt, da habe ich alles weggeschmissen oder
ja, da werden,
ja
also
heute lese ich mal alle
Briefe durch. Ja, auch nicht, wenn es regnet.
Ja, genau, er bleibt einfach daheim, wenn es regnet. Dargestellt übrigens von dem lustigen jungen Mann, der im ersten Jurassic Park den Programmierer gespielt hat, der da irgendwie sich bereichern will, der dann so Zeug da verkauft und im schlimmen Regen mit dem Jeep wegfährt und dann von dem Viech da angespuckt und gefressen wird.
Ja, also das ist schon rein von der Optik eine Person, die man eigentlich nur hassen kann. So.
Ja. Also, und es besteht eben auch so ein Hass zwischen Newman und Jerry. Die hassen sich wie die Pest. Die
können sich überhaupt
und,
nicht leiden.
Newman und Kramer kommen aber ganz gut zurecht eigentlich.
Ja, also die sind, glaube ich, schon, ja, kann man schon sagen, dass die irgendwie befreundet sind. Also die haben da schon so ein bisschen freundschaftliches Verhältnis, aber das führt natürlich dazu, dass die Kombination aus Newman und Jerry immer mal wieder irgendwie zusammentrifft.
Ja.
Und das haut eben überhaupt nicht hin.
Nee, aber sie haben eine großartige Begrüßung, die allein, wenn die zwei sich treffen und grüßen, ist schon genug zu lachen für 5 Minuten dann.
Ja.
ja, es gibt noch einige andere Personen.
Dann ist sein Onkel, der auch mal wieder auftritt, Leo, der ihm immer von seinem, was ist das, Cousin erzählt, der alles ganz toll macht und sowieso viel besser ist. Und ja, und also es sind eben, wie Leo, das sind Personen, die tauchen alle paar Folgen immer wieder auf, haben genau ihre Rolle, die auch dann ja konsequent irgendwie durchgezogen wird. Dann gibt es so Leute wie Kenny Benya, das ist
ein anderer Komiker. Stand-up, ne? Genau.
Genau.
Das ist auch so klasse, den hasst er irgendwie auch.
Den kann also er auch
Jerry hasst nicht Kenny Benya, aber Kenny Benya, der ist totaler Fan von Jerry und ist immer ganz nett zu ihm.
Ja, er sieht ihn so als Vorbild und will eben ihm nacheifern und ja, Jerry kann das alles überhaupt nicht ab. Ich glaube, Jerry sagt sogar irgendwann mal, dass er Menschen im Allgemeinen hasst.
Ja, ja, genau.
Oder
er ist sowieso ein Misanthrop. Er kann Menschen gar nicht leiden, klar.
Nee, also das... und wenn dennoch Leute irgendwie ihm auf die Nerven gehen, also das haut überhaupt nicht hin.
Genau. Tja, wie gesagt, es geht um nix. Es ist irgendwie schwierig, deshalb da so es gut zu beschreiben. Es gibt zum Beispiel mal eine Folge, da gehen sie einkaufen in der Mall und finden dann das Auto im Parkhaus nicht wieder. Und die ganze Folge lang suchen sie das Auto.
Ja,
das ist alles. Das ist aber zum Totlachen. Oder sie gehen mal beim Chinesen zum Essen, wollen sie zumindest. Ja, es geht los damit, dass du denkst, okay, die Folge spielt beim Chinesen am Esstisch, aber sie spielt halt beim Chinesen im Warteraum, bis du einen Tisch kriegst, weil sie kriegen keinen Tisch. Und das ist auch die ganze Folge lang.
Das ist dann, wie da ist denn, George will telefonieren, darf aber nicht, weil irgendwer diesen Hörer benutzt.
Ja, ja.
Und regt sich tierisch auf und aus so einer eigentlich jedem bekannten Gegebenheit, also irgendeine Situation, die ja wirklich normal ist, entsteht eben eine Geschichte, die über die ja gut 20 Minuten eben einfach grandios unterhält.
Ja, also, ja, und völlig absurd ist natürlich.
Ja, natürlich, aber es sind eben ja so diese kleinen Details, die schon wichtig sind, also die eben man auch, glaube ich, dann erst erkennt, wenn man eben viele Folgen gesehen hat.
Ja, ja,
also
natürlich.
Weil immer wieder auf irgendwelche Eigenheiten angespielt wird.
Ja, und es gibt schon auch wirklich viele, viele Witze, die irgendwie ewig lang, vorbereitet ist jetzt zu viel gesagt, aber die zünden einfach dann erst, weil du von vor 8 Folgen noch das weißt. Und
ja,
dann hauen sie dir so einen Knaller hin, das ist dann so ein Satz und du erinnerst dich und das ist zum Totlachen. Also es ist in der Hinsicht schon wirklich ganz großartig auch geschrieben.
Doch, doch, also das ist auch eben alles ganz, ganz, so geplant oder so Ja, wie soll ich sagen? Also von der Grundidee wirklich so darauf ausgerichtet, dass man eben diese Details irgendwann mal anfängt und sie immer wieder aufgreift. Also dass man so einen Bogen spannt, ja, und eben ja immer wieder auf irgendwelche Kleinigkeiten eingeht, die meinetwegen auch noch im Hintergrund oder sowas passieren. Aber die eben die Leute, die diese Serie konstant irgendwie verfolgen, die entdecken die eben immer wieder. Und dadurch kann man sich eben über ja völlig normale Szenen köstlich amüsieren. Ja. Es ist wirklich schwierig zu beschreiben, weil das ist eben so eine ja eine Art der Comedy oder eben so eine Art der Sitcom, die ich so nicht kenne. Also weil selbst was ich so Serien, die ich auch toll finde, wie King of Queens oder sowas, die haben da schon mehr abgeschlossene Handlungsrahmen. Also da kommen eigentlich weniger Gags häufiger
ja,
vor.
Es passiert nicht so oft, das stimmt. Ja. Also es gibt natürlich jetzt, ich hätte jetzt auf How I Met Your Mother geguckt, da gibt es schon auch viel so Dinge, die du irgendwie häufig wieder hast.
Aber ich glaube dann meistens noch deutlicher
irgendwie. Wesentlich deutlicher, ja. und weniger, die halt noch häufiger kommen, das stimmt schon. Ja. Also bei Seinfeld, das ist echt so ein Feuerwerk an so Gelegenheiten. Das
stimmt. Zum Beispiel ja. Ist es so, wenn Jerry ans Telefon geht, da gibt es zig Szenen, wo er einfach nur diesen Hörer merkwürdig abnimmt. Oder das Telefon klingelt, George sitzt auf der Couch und wirft ihm diesen Hörer mit dieser 10 Meter langen Schnur quer durch den Raum in die Hand. Ja. Das ist so, das passiert nebenbei. Also es fällt eigentlich überhaupt nicht auf, aber dadurch, dass es immer mal wieder auftaucht, in irgendeiner abgewandelten Form. Also
er denkt sich immer neue Moves aus, um das Telefon abzuheben. Das stimmt. Ja,
und herrlich. Deshalb kann man eine so eine Folge auch im Prinzip fünfmal hintereinander gucken und entdeckt wahrscheinlich immer noch irgendwelche Details. Und wenn es irgendwie nur die Deko der des jeweiligen Zimmers ist, wo sie gerade sind oder so. Naja.
Gut. So, dann aber den nächsten großen Punkt bei Seinfeld, Lieblingsszenen.
Ja, wir fangen direkt mit so der entscheidendsten Szene für
das ist schon so die eine der wirklich allermarkantesten Szenen überhaupt.
Das ist der Soup-Nazi.
Das haben mittlerweile, glaube ich, auch wirklich sehr viele Leute schon mal gehört von, selbst wenn sie Seinfeld gar nicht gucken. Das habe ich dann zum Beispiel auch gleich als allererstes bei YouTube rausgesucht und meinem Kommilitonin da gezeigt dann und ja, er fand es lustig. Das ist halt einfach klasse.
Der Soup-Nazi hat einen Laden, Suppenküche mitten in New York irgendwo, in Manhattan.
Und macht die besten Suppen überhaupt.
Macht die besten Suppen, hat aber einen ganz merkwürdigen Anspruch, wie die Leute sich anzustellen haben. Also man darf da nur reingehen, nichts sagen, bestellen, nach links rücken,
ja, und rausgehen. Schön in einer Reihe. Und
genau.
Bei ihm gibt es die Suppenbestellung, da muss man nebenan zahlen und schön passend, glaube ich, muss man auch zahlen. Und
ja, es ist wie so ein Uhrwerk, wie so eine Maschine soll das da laufen und dann, ja, George kriegt irgendwie kein Brot und beschwert sich und das haut halt da nicht hin, das darf man nicht. Also man
muss sich im Prinzip schon vorher informieren. Ob er nicht Brot haben könnte und dann Bread, $2. Und dann beschwert er sich, warum es $2 kosten soll. You want Bread? $3. Und dann sagt George eigentlich nur noch so ein Wort und will sich gerade anfangen aufzuregen, wie George eben ist. Und dann, no soup for you. Und dann nimmt die Kassiererin ihm die Suppe wieder zurück und gibt ihm das Geld.
Aber alles mit so abgehackten, maschinell roboterhaften Bewegungen irgendwie.
Großartig. Und er hat halt auch so einen Schnauzer. Und es ist, ja, das passt ja eigentlich eh ganz wunderbar, nachdem in der letzte Folge in den Kommentaren schon der Englisch-Nazi angesprochen worden ist. Es ist halt in den Staaten so verbreitet, dass man so notorische Leute als irgendwas Nazi bezeichnet.
Ja.
Und wenn man
was viel überhaupt so, nichts mit Nazi.
Nee, gar nicht. Also wenn man so viel so Zeug guckt, dann gewöhnt man sich das einfach auch an. Und ja. Da heißt sogar wirklich die Folge des Soup-Nazi, oder?
Kann sein.
Ich glaube schon. Ja, also das ist eine ganz großartige Szene und ist halt auch so dieser No Soup for You. Es ist so ein Spruch, den man mittlerweile unabhängig von diesem Kontext auch einfach benutzen kann. Oder also ich zumindest in meinem Umfeld klappt das. wenn irgendwas verweigert wird oder so, ja, dann gibt es halt so als Reaktion erstmal den Spruch und alle lachen und dann geht es normal weiter. was ich ganz klasse finde auch, ist die Folge, wo sie diesen Master of My Domain-Wettbewerb ausrichten. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie drauf kommen, aber es gibt halt irgendwie so ein Gespräch von wegen, ich glaube, Elaine meint so von wegen, weil sie ja Männer singen könnten, die nie länger als so und so lang ohne selbst Hand an sich zu legen, sage ich jetzt mal. Und dann machen sie halt einen Wettbewerb, alle vier, ja, auch Elaine. Ja. Und das findet, glaube ich, im Café statt, wo sie das ausmachen. Dann gehen sie zu Jerry nach Hause ins Apartment. Dann geht Kramer heim, kommt nach 5 Minuten wieder und legt so die $50 auf den Tisch. Ich habe verloren. Das ist einfach zum Schreien. Und das nennen sie eben, also sie fragen sich dann die anderen drei, die noch im Rennen sind, quasi regelmäßig so, ob sie es noch, ob sie noch brav waren. Und die Antwort ist dann immer, I'm still the master of my domain. Und dieser Begriff ist auch etwas, das sich so in den amerikanischen Sprachraum einfach durchgesetzt hat, mit dem Kontext auch. Sehr amüsant.
Nächste Szene. Ja. George arbeitet irgendwann mal bei den New York Yankees. als stellvertretender Leiter für
relativ wichtig auf jeden Fall.
Für irgendwelche Reisen oder so. Also macht da aber natürlich auch nichts, weil er ist ja faul und weil er da nichts macht, würde er eben gerne auch mal schlafen tagsüber. Und hat das jetzt ein paar Mal tagsüber probiert, so mit dem Buch über dem Kopf auf dem Schreibtisch, aber
unbequem
und dann wollte einer das Buch haben und da war das Buch weg und dann guckte er so nach unten und sah seinen Schreibtisch und dachte, hey, das ist ja eigentlich so eine ganz nette Höhle.
Da ist
so,
ja voll viel Platz.
Und dann fängt er an, ja, und legt sich mal dahin und schläft da mal am Nachmittag und ja, in der Folge ist es eben so, dass Jerry eine neue Küche bekommt und er lernt diesen Handwerker kennen und ja, fragt den einfach mal, wie das denn wäre, wenn man diesen Schreibtisch erweitern würde, so ein kleines Brettchen für einen Wecker und wo er seine Zeitung irgendwie lassen könnte und was zu trinken und ja, und so nach und nach wird dann eben dieser Schreibtisch in so eine Bett-irgendwas-Kombination umgewandelt. Und George haust dann da. Ja. Funktioniert natürlich auch alles überhaupt nicht und er wird dabei erwischt, aber es ist grandios, wie er da diese Klappe hat, wo dann da irgendwelche, weiß ich nicht, Schokoriegel und sonst was drin ist. Also.
Fantastisch, ja. Der Vater von George, wie gesagt, auch super Charakter, der hat irgendwann mal mit Kramer zusammen eine Geschäftsidee, ja, weil Kramer hat ja immer diese verrückten Geschäftsideen. Ich weiß gar nicht, wer da zuerst auf die Idee kommt. Auf jeden Fall wollen sie das dann gemeinsam umsetzen und machen da Planungen und entwerfen Modelle auch und zwar ein BH für den Mann. Und sie gehen da auch wirklich dann zu einem BH-Hersteller und zeigen das Produkt. Und so. Also es ist ganz ausgefuchst alles. Und ist es dann so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist es so, dass sie sich dann nur deshalb zerstreiten und das nichts wird, weil sie sich nicht auf den Namen einigen können? Also es gibt halt eben diesen Gag, dass sie beide eine andere Idee für den Namen haben. Der eine meint Brazier und der andere der Bro oder so. Ich weiß es gar nicht mehr.
Das ist auf jeden Fall irgendwie so ein Punkt, worüber sie streiten.
Und da streiten sie halt.
Aber das ist eben mit Frank, also mit Georges Vater, irgendwas zu machen, ist glaube ich auch...
Ist sehr schwierig, ja. Es ist dann auch so, dass es gerade eine Phase ist, wo die Eltern von George entweder Schwierigkeiten haben oder sind sie auch mal ganz getrennt.
Ja.
Ah, ich muss jetzt wieder gucken.
Sind mal eine Zeit lang getrennt.
Und dann sind sie eben gerade bei George zu Hause... Der Kramer und der Frank und probieren gerade nochmal das neueste Modell, ob alles passt und so. Und dann kommt halt gerade die Mutter von George auch und dann kommt sie zur Tür rein und Kramer zieht gerade dem Vater von George ein BH an. Ganz großartig.
Und seine Mutter, wie man das eben ja gewohnt ist, steht da und kreischt mit dieser, weiß nicht, jammernden irgendwie Stimme. Also, ja, herrlich. Der Bro. Gut. In einer Folge macht George alles so, wie er es eigentlich sonst nicht machen würde. Also der Instinkt würde sagen, was ich handle so und so und er
ja, sprich nicht die schöne Frau an, es klappt sowieso nicht.
Genau, und geht er hin. Und er geht halt hin zu einer Frau und sagt nicht, hey, ich bin hier Art Wendeley und bin Architekt, wie er es sonst machen würde. Also eben eine Lüge auftischen, um gut anzukommen, sondern hallo, geht hin und sagt,
George.
Arbeitslos und wohne bei meinen Eltern. Und überraschenderweise haut das alles extrem gut hin.
klappt wunderbar. Der Blick allein, wie dann die Dame, ich weiß gar nicht, was sagt die dann zu ihm, irgendwas Nettes halt. Und dreht er sich so um, guckt eben zu den anderen an den Tisch zurück, wo er gerade herkam aus dem Café, da war das auch. Und der Blick, wie er dann guckt, allein das ist schon wieder zum Todlachen. Das klappt dann, das macht er die ganze Folge lang, ne?
Ja, ja. Und so ergattert er, glaube ich, auch den Job nachher.
Ja, genau. Das ist auch da, wo er den Job kriegt. Das ist zum Totlachen. Was auch ganz klasse ist, irgendwann sind mal, ich weiß gar nicht mehr, wer genau, so Jerry und Elaine und George vielleicht, zum Essen eingeladen. Und dann, was passiert denn mit diesem Brot? Irgendwas passiert
mit dem Brot. Das Brot wurde nicht, also die haben ein Brot mitgebracht, was so als ja, Geschenk,
ach, weiß ja,
also
dann so war's als Mitbringsel doof, halt. Und dann war es doof so, und dann nehmen sie es wieder mit.
Ja, nee, und das Brot wurde, was ich in der Küche vergessen, wurde nicht serviert. Und dann haben George Eltern einfach das Brot wieder mitgenommen. So von wegen, wurde ja nicht gegessen. War zwar ein Geschenk, aber wir packen es ein und nehmen es wieder mit. Und das wird natürlich entdeckt.
Raus, ja.
Also die Eltern von George's Freundin, die eben ja nun auf einmal dieses Brot vermissen, weil das war ja beim Essen vorher noch da. Mhm. Ja, und nun wird eben versucht, dieses Brot irgendwie wieder in das Haus zu schmuggeln. Und ja, dann stehen sie da vorm Fenster und Jerry so bringt dieses Stock Brot.
Und dann, wer schmeißt es hoch? Schmeißt Jerry? Oder?
Ja, ich glaube, Jerry schmeißt
das Brot hoch. Schmeißen sie da dauernd das Brot so an der Wand vom Haus entlang, in der Hoffnung, dass es oben am Fenster wieder auffängt, damit sie es wieder zurück in die Küche legen können.
Aber das ist herrlich. Eben sowas, ist eine Handlung für eine ganze Folge.
Also ja, also klar, da geht's dann ja auch, kommt der noch vor, wie er das Brot sich, er muss ja dann ein neues Brot kaufen. Weil ja. Irgendwas passiert dann mit dem, dass sie wieder mitgenommen und das ist dann das Letzte in dieser Bäckerei und dann muss er also irgendwie eine alte Dame aus der Bahn schubsen, damit das Brot
die dann aber kriegt. Auch wieder irgendwann auftaucht
ja, und so. Ja, alles. Ja, ganz viel später kommt dann die alte Dame nochmal und zum Kaputtlachen. Schlimm. Ich habe gestern schon Henning geschimpft, ja, das können wir nicht machen, weil sonst fange ich heute abends an, nochmal Seinfeld zu schauen. Das ist echt übel. Bei mir ist jetzt ja doch schon so 1,5 Jahre her, ich habe es nur einmal komplett geguckt auch. Ich habe es auch ganz lang irgendwie keinen Zugang zu gehabt und dann durch eine glückliche Wendung einfach mal angefangen und irgendwie dann innerhalb von 20 Tagen oder sowas alle 180 Folgen weggeschaut, wie ich das halt so mache.
Wie man das so macht, ja. Also ich habe jetzt eben gerade vor ein paar Wochen wieder von vorne angefangen und ich glaube, ich bin jetzt bei Folge 15 der 9. Staffel, also fast fertig wieder.
Ja, wahnsinnig. Ja, genau, können wir vielleicht auch mal kurz sagen, ne? Es gibt 9 Staffeln.
Genau, 9 Staffeln, insgesamt irgendwie 180 Folgen.
Sind ja. 20 Minuten auch, ne?
Ja, 21 Minuten, 22 Minuten, genau. Sowas. Ja.
Genau.
So, wir haben noch ein paar weitere
Szenen. Ja, wir haben noch viele Szenen, natürlich. Das mit der bescheuerten Brille, ich weiß gar nicht, was du genau
meinst. Doch, das ist das, wo Kramer eben wieder mit seinen Geschäftsideen entgangen ist und so ein Kino renoviert hat oder renovieren will.
Okay.
Nee, ich glaube, er hat es renoviert. Egal. Und
das erinnert mich an die andere Szene, entschuldige. Es gibt dann diese Telefonhotline in den Staaten, das Moviephone, wo du anrufen kannst, was für Filme in deiner Stadt laufen. Und dann, wie ist es? Er kriegt eine neue Nummer oder so und die ist so ähnlich und dann rufen ständig Leute bei ihm an, die denken, sie sind beim Moviephone.
Genau, und anstatt wie jeder normale Mensch reagieren würde und sagt so, ey, du hast dich verwählt,
holt denkt
Kramer sich.
Nicht Fernseh, sondern Kinoprogramme und gibt den Leuten dann Tipps.
Und sagt einfach, gut, dann bin ich halt die Kinoauskunft und sitze den ganzen Tag in der Wohnung und gibt den Leuten halt irgendwelche
Filmtipps. Er kommt herrlich, doch dann echt. Auch irgendwann zu Jerry rüber und meint so, oh mein Gott, irgendwie ist es ganz furchtbar und er kann nicht mehr schlafen und er weiß nicht, was er machen soll, wie er das wieder loswerden soll, aber er kann ja die Leute nicht im Stich lassen. Das ist unglaublich. Die
brauchen ihn. Und nein, aber
so, zurück zur bescheuerten Brille.
Diese Brille, das ist irgendwie so eine riesige Brille, die so die Augen so vergrößert und es sieht jedenfalls ganz merkwürdig aus. Und das ist eigentlich ein total bescheuerter Gag, aber Jerry läuft halt eine ganze Folge oder fast eine ganze Folge mit so einer Brille rum, weil er die in diesem, ja, was ich vorhin meinte, diesem Kino irgendwie aus so einer Fundkiste genommen hat, weil er die für irgendeine Ausrede brauchte, von wegen, nee, er kann da gar nicht hin, weil er sieht ja so schlecht. Oder ich weiß den genauen Zusammenhang nicht mehr, aber eben auch so wieder irgendeine Lüge. irgendwem aufgetischt.
Also lügen können sie schon auch alle ganz gut.
Die lügen alle permanent, ja. Erzählen permanent irgendeinen Blödsinn. Aber ja, dadurch, dass sie eben so viel lügen, begeben sie sich auch immer in irgendwelche Situationen, die sie dann, naja, nicht mehr so wirklich kontrollieren können. Und er muss dann halt mit dieser Brille rumlaufen. Und es ist einfach zum Schreien komisch, wie es einfach aussieht. Also es ist eigentlich keine hochwertige Comedy, aber es funktioniert trotzdem. Es
funktioniert einwandfrei. Ja. Da du ja jetzt gerade noch besser drin bist als ich, das mit dem Fusilli Jerry, ist das auch eine Geschäftsidee oder ist das nur einfach so ein
verrücktes Geschenk? Das ist ein Hobby, glaube ich,
von ihm, oder? Also, weiß ich gar nicht. Es ist so, dass Kramer mal in einer Folge ein Geschenk für Jerry hat, nämlich Fusilli Jerry. Das ist eine Jerry-Figur aus Nudeln gebaut.
Aus Fusilli-Nudeln? Mit
ein paar anderen. Und es sind Fusilli, weil er ist ja silly. Also Kramer ist auch ein Genie. Und diese Nudelfigur, so weiß ich nicht, handgroß ungefähr, die steht dann so in der Wohnung. Und das ist dann genau, glaube ich, bei diesem Konflikt, wo Kramer und Frank, also Georges Vater, streiten um diesen Bro. Sind sie dann auch im Apartment eben, da kommt Frank ins Apartment und dann streiten sie und schubsen sich irgendwie auch und dann fällt Frank nach hinten auf diese Statue und trifft halt gut. Das führe ich jetzt nicht näher ab. Sie müssen auf jeden Fall, das reicht eigentlich, damit man es eindeutig versteht, sie müssen danach zum Proktologen. Und das war am Anfang von der Folge so, das ist eben auch einer so dieser tollen Gags, das so am Anfang in der ersten Szene wird der vorbereitet und die letzte Szene ist dann der Abschluss dafür. Da geht es darum, dass Kramer kriegt neue Nummernschilder, aber ihm werden die falschen Nummernschilder gegeben. Er hat dann ein Nummernschild drauf, steht The Ass Man. Und es ist allein schon ganz absurd, auch weil er dann in der Folge rumfährt und Georges Mutter irgendwo hinkutschiert und dann hupen immer alle und schreien, hey, The Ass Man. Und dann fühlt sich Georges Mutter immer geschmeichelt, weil sie denkt, die Leute hupen wegen ihr und würden irgendwie Komplimente über ihren Arsch und so. Also das ist herrlich. Und dann sind sie da am Schluss von der Folge bei dem Proktologen und dann guckt Kramer so im Wartezimmer ein bisschen auf die Fotos und auf einmal sieht er ein Foto, wo dieser Proktologe auf seiner Yacht steht und da steht auch The Ass Man. Dann ist er ganz begeistert und Jerry, I found him, it's him, it's the Ass Man. Und fragt dann so den Typen eben so, ob er auch irgendwie falsche Nummernschilder gekriegt hat und der zwinkert ihm dann nur so zu. Also es ist ganz klasse. Ah ja, und womit du mich schon die ganze Woche nervst, jetzt hier deine nächste.
The Jerkstore called, they're running out of you. es geht darum, dass George in irgendeiner Konferenz sitzt und solche Schrimps futtert wie so ein Wahnsinniger. Und sein Gegenüber sagt halt zu ihm, so irgendwie sinngemäß, George, der Ozean hat angerufen, ihm gehen langsam die Schrimps aus. Und George ist völlig überfordert, weiß nicht, wie er reagieren soll.
Null schlagfertig.
Und auf der Rückfahrt fällt ihm halt dieser Mega-Gag ein, so von der Idiotenladen hat angerufen und du gehst ihn aus. Und diesen Spruch will er ihm nun an den Kopf werfen, spontan, wie das dann natürlich wäre. Und in der nächsten Sitzung, im nächsten Meeting, hat er halt alles vorbereitet, wieder so ein Schrimpkorb vor sich.
Noch größer irgendwie, damit auf jeden Fall der Spruch vom anderen provoziert
ist. Nur der Typ ist weg. Wurde irgendwie entlassen, wurde irgendwo anders angestellt. Und ja, es führt jedenfalls dazu, dass George in den Flieger steigt, irgendwo hinfliegt, nur um diesen Spruch abzusetzen. Und ja, es natürlich spielt die Gestik und Mimik da eine extrem große Rolle. Aber wie er eben diesen Satz raushaut, das ist
klasse. Das gibt's hoffentlich auch auf YouTube. Also wir versuchen mal so viel von dem Quatsch, den wir jetzt hier besprechen, auch zu verlinken.
Und das Kranke ist eben, es gibt davon T-Shirts und ich weiß nicht. Also es sind eben schon so die markanten Szenen der Serie werden wirklich in allen möglichen Arten und Formen irgendwie nochmal vermarktet.
Na, also klar, ja.
Nicht offiziell natürlich, das aber...
Das geht doch dann der Szene auch so weiter, dass der irgendwie noch, der andere Typ gibt dann doch noch eine Retourkutsche.
Ja, ja.
Und dann sagt wegen, er, dann macht er doch irgendeinen Witz über seine Frau oder so, die ist gerade gestorben.
Kramer hatte, wo sie eben über diesen wie sagt man,
Die Retourkutsche,
quasi. Genau, die Retourkutsche, was sich, also George stellt das dann natürlich in der Runde einmal vor und sagt so, hey Jerry, was hältst du davon? Ich sag das und das.
10 Minuten planen, was man spontan entgegnen könnte.
Genau. Und jeder findet's blöd und Kramer sagt dann, hey, sag doch einfach, du hast mit seiner Frau geschlafen. So. Und ja, George kommt dahin, reist an, haut den Spruch raus, kriegt einen Spruch zurück, weiß überhaupt nicht, wie er reagieren
soll. Ist wieder in dieser Null-Schlagfertigkeit-Situation und sagt, oh well, I slept with your worm.
Und ja, die ist irgendwie im Koma oder keine Ahnung, also ist irgendwie schwer krank und es ist, passt halt wieder überhaupt nicht. Und George ist wieder der Typ, der ja, sich da wieder zum Affen gemacht hat, also...
Ja,
aber das ist wirklich eine Szene. Also die, das ist da, da sitzt sie auch bei YouTube und guckt das immer wieder und immer wieder. Es ist toll.
Was auch sehr schön ist, Seinfeld ist ja auch neben Lost so die einzige Serie, wo ich mir wirklich ausnahmslos alles Bonusmaterial auf den DVDs gegeben habe dann. Also wenn ich ausnahmslos alles Bonusmaterial sage, dann meine ich immer ohne Audiokommentare. Weil so viel Zeit hat doch wirklich kein Mensch, oder? Das ist ja unglaublich. Aber das ist halt ein sehr schönes Outtake, jetzt die nächste Szene. Da streiten sich dann Elaine und Frank, also Georges Vater, irgendwie auch, es geht um George. Ich glaube, sie sagt irgendwie einen abfälligen Spruch und er verteidigt ihn dann glatt. Und dann streiten sie. Und das ist so die letzte Szene von der Folge. Und er sagt dann in diesem Streitgespräch nur den Spruch, you want a piece of me? Und das ist eigentlich nur wegen dem Outtake so lustig, weil sie das, glaube ich, 500 Mal drehen mussten, weil sie immer einen Lachkrampf gekriegt hat.
Ich glaube, sitzen auch alle zusammen.
Ja, also
ich
weiß, ist das Jerry ist irgendwie auch in dabei, so einer Polizeistation.
Aber, ja, also
das ist auf jeden Fall mit George. ist es da dann schon seine Frau?
Nee.
Freundin irgendwie?
Ja.
Ist großartig. Das Outtake suche ich auf jeden Fall nochmal raus. Also das ist... Die hat sich überhaupt nicht unter Kontrolle und Jerry Stiller, der kreizt es halt dann auch voll aus und übertreibt es immer mehr mit dem Spruch und so.
Wobei dessen Rolle auch schon so ein bisschen der Rolle des Arthurs aus
King of Queens irgendwie ähnelt. Ja, doch, da schon viel Parallelen, das stimmt. Ja.
Also, aber gut,
das wird nicht, wahrscheinlich... Er ist nicht ganz so dement, würde ich sagen. In King of Queens ist er teilweise noch dementer.
Ja, gut, aber... Naja, dann gibt es eine Szene, wo auch wieder Frank dabei ist. Also ich hatte ja vorhin schon kurz erwähnt, dass George eben auch bei seinen Eltern wohnt eine ganze Weile. Zieht dann irgendwann aus und nun ist ja das Zimmer leer geworden. Genau. Und nun kommt sein Vater auf die tolle Idee, da könnte man ja ein Billardzimmer draus machen. kauft sich einen Billardtisch, baut diesen Billardtisch auf und lädt Kramer auf eine Runde ein. Und dieses Zimmer ist eben ungefähr so groß wie der Tisch. Was natürlich nicht ganz so einfach ist, denn beim Spielen, weil jeder, der Billard schon mal gespielt hat, wird ja merken, dass man mit dem Kö auch so einen gewissen Platz haben muss, um auszuholen. Und da geht es eben auch, das ist dann so ein Zusammenschnitt von ganz vielen kleinen Szenen, wo dann eben, wo Frank und Kramer dieses Zimmer demolieren. Also Kramer holt aus und jagt den Kö ins Fenster. Also das Glas splittert oder die holen irgendwelche Bilder von der Wand und das ist da eben auch Comedy, die einfach über irgendwelche, so ist es Slapstick oder
ja, schon doch, so irgendwie, sehr plump, ne? Aber einfach aber aufgrund der Charaktere total geil.
Ja.
Was apropos Spielen, Kramer und Newman sind das, glaube ich. Die spielen mal in Jerrys Wohnung. Keine Ahnung, wieso spielen sie Risiko.
Auf neutralem Grund und Boden.
Ah, auf neutral. natürlich. sehr gut. Und dann wird das Spiel irgendwie unterbrochen, weil, was ist irgendwie, ich glaube, Kramer hat unten falsch geparkt oder so.
Ja, sein Auto wird abgeschleppt.
Dann nimmt er das Risikospielbrett, das ganze Treppenhaus mit runter bis zu dem Auto, damit Newman nicht alleine mit dem Spiel ist.
Ja, aber das hat auch eine ewige Vorgeschichte schon.
Also ja, das geht die, ewig lang, ne?
Dann steht's in Jerrys Zimmer
oder in der Wohnung. Dann wollen sie da einbrechen, beide und so.
Und beide versuchen da irgendwie ranzukommen und ihre Figuren zu verändern und Newman irgendwie kraxelt über die Feuerleiter rein. Also, aber wie eben nachher dieses Risikospielfeld ränderweise über die Straße getragen wird.
Unglaublich.
Boah,
Da brichst du nur noch ab. Ja. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Kramer auch mal versucht, Schauspieler zu werden.
Ja.
Es ist doch auch irgendein bekannter Name, wo er da eine Rolle irgendwie an der Angel hat. Woody Allen, okay.
Der dreht irgendeinen Film und er hat eben so eine Nebenrolle.
Ja, so ein an Satz, Bar. Oder? Es ist nur ein Satz.
Und genau, zwar er sitzt irgendwie an der Bar und
er soll den Satz sagen, these pretzels are making me thirsty. Und dann übt er die ganze Folge diesen Satz und ist immer nicht sicher, wie er ihn jetzt betonen soll. Und das machen ihm dann auch alle nach. Alle spielen dann mit.
So ja, klar, Jerry, aber jeder weiß es ja besser.
Genau, ja, nein, du musst es so sagen, these pretzels are making me thirsty. Es ist unglaublich, wie viele verschiedene Arten von diesem Satz du dann in der Folge kriegst. Und Wahnsinn, also da unbedingt auch auf den YouTube-Link klicken. Das ist aber auch sowas, wer das kennt, da bist du sofort wieder gepackt von der Serie. Ich habe das irgendwie mal vor einem halben Jahr getwittert oder so, das kamen dann 5 Reaktionen innerhalb von einer Minute, was einfach so genial ist. Was auch ganz lustig ist, Terry Hatcher, die wir ja auch beide in den Desperate Housewives jetzt lieben gelernt haben, die hat auch schon bei Seinfeld mitgespielt, mal eine Nebenrolle in einer Folge.
Ja, es haben extrem viele Personen mitgespielt, die man später in irgendwelchen Serien wiedergefunden hat.
Ja,
das ist schon beeindruckend.
Genau, und zwar Terry Hatcher ist eben auch so eine von diesen Kurzzeitfreundinnen vom Jerry. Und wie kommt es dazu? Irgendwie fragt er sich, ob ihre Brüste echt sind. Und der Gag ist dann, dass Elaine zufällig in derselben Sauna dann mit ihr ist. Und eigentlich nur nett Hallo sagen will, dann aber stolpert, als sie eben auf sie zugeht und sich halt wo festhält. Und über Umwege kommt es dann eben dazu, dass Terry Hatchers Charakter zu dem Schluss kommt, dass Jerry wohl Elaine beauftragt hat, mal nachzuprüfen, ob ihre Brüste denn echt sind. Und sie verabschiedet sich dann irgendwie nur so mit dem Spruch aus seinem Apartment, and by the way, yes, they are real and they are spectacular. Das ist schon auch sowas, was sich ins Gehirn eingebrannt hat.
Ja, ja.
Also es apropos gibt, ins Gehirn eingebrannt, perfekte Überleitung. Wir haben ja vorhin auch gesagt, dass die Begrifflichkeiten, die so im US-Sprachraum geprägt worden sind von Seinfeld. Was hatten wir schon? Wir hatten schon gesagt, Master of Your Domain oder eben auch These Pretzels are making me thirsty. Was es auch gibt, ist Yada Yada Yada.
Genau, das ist, da steht so
auch eine ganze Folge.
Man erzählt irgendwas, also ich bin in die Stadt gefahren und
so weiter
dann
Yada Yada Yada,
jetzt bin ich wieder zu Hause.
Genau.
Also so ein Lückenfüller. Und das ist wohl in den USA gang und gäbe, dass man permanent
Das hörst du wirklich oft. Also das kommt in anderen Serien vor, das kommt in Texten vor, das ist ganz verbreitet jetzt. Und kommt halt einfach nur deshalb, weil Jerry mal eine Freundin hatte, ja auch so eine Folge lang, die das gesagt hat. Und das fand er irgendwie ganz lästig. Und dann,
erst war das total toll.
Er fand es erst toll, okay.
Man konnte sich so gut unterhalten. Ich weiß gar nicht, war es Jerry oder war es nicht eine Freundin von George? Nee, von Jerry.
Verdammt.
Doch, war schon von Jerry. Keine Ahnung, aber jedenfalls dieses Jada, 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 am Anfang war es toll, aber weil es fällt halt schon viel Inhalt weg, wenn man alles Wichtige mit Jada, Jada
Er findet es erst so clever und merkt aber dann, dass die das halt so exzessiv macht, dass er überhaupt nichts mehr mitkriegt, was sie ihm eigentlich erzählen will.
Genau.
Klasse. Elaine, was darfst du erzählen mit den Schwämmen?
Elaine hat benutzt ein gewisses Verhütungsmittel, und zwar irgendwelche Schwämmchen. Und diese Schwämmchen werden irgendwann nicht mehr verkauft. So, und das ist für sie natürlich eine Riesenkatastrophe, weil das ist das Einzige, was sie irgendwie nutzen möchte.
Ja.
Und nun geht sie auf Jagd und klappert zig Läden an und will eben diese Schwämmchen irgendwo noch kaufen und sich da irgend so einen Vorrat aufbauen. Und irgendwo findet sie auch welche und kauft dann so, ich
500
hätte
gerne 5, Stück oder so, ne?
Nein, 10. Na 20,
ach, wie alle.
Groß ist denn so eine Kiste? So, ach, ich nehme alle. Und nun hat sie halt so einen Vorrat und möchte den aber auch nicht zu schnell abbauen. Und deshalb werden alle Freunde oder alle potenziellen Liebespartner werden eben geprüft, ob sie schwämmchenwürdig also sind. Also das ist eben auch ein Gag, der immer wieder vorkommt.
So ganz, das ist einfach so ein ganz stinknormales Wort für sie. Ja? Das sagt sie so im Gespräch auch mit Jerry.
Sie haben einen neuen Typen kennengelernt und der ist schwämmchenwürdig. Genau. Also so im Sinne von total netter Typ. Aber ja.
Und auch der Begriff ist eben so im normalen Sprachgebrauch angekommen. Was haben wir noch? Ja, natürlich der großartige Satz, not that there's anything wrong with that. Ich weiß aber gar nicht mehr, in welchem Kontext das
doch,
war.
Doch, ja, weil George und Jerry für schwul gehalten werden.
Ah ja, genau. Ach, und dann sind sie natürlich irgendwie nicht begeistert davon und wundern sich. Aber es ist natürlich nichts verkehrt damit. Also selbst wenn es so wäre jetzt nicht schlimm, aber was soll denn der Scheiß?
Ja, ja, genau.
Not that there's anything wrong with that. Klasse. Oder eine Folge gibt es dann, das wird bestimmt auch öfters benutzt dann, wo jemand ein Geschenk weiter verschenkt.
Ja.
Und das ist dann ein Re-Gifter.
Ich weiß gar nicht, was es war, aber irgendwas wurde da halt durchgereicht.
Irgend so ein Stift oder so.
Ja.
Das ist auch so eins. Oder ein Close Talker, wenn so jemand ganz nah zu dir sich hinbeugt beim Sprechen immer. Das gibt dann auch so eine Folge, wo sie das alle ganz schrecklich nervtötend finden, weil irgendwie ein Typ das immer so extrem macht.
Der Close Talker. Der sagt Hallo und steht eben 10 Zentimeter
vor dir. Ja, genau. Also, du spürst so den Atem, nachdem er Hallo gesagt hat, auf deiner Backe. Irgendwie ganz uncool. Fantastisch. Gut, also falls irgendjemand echt noch nicht Seinfeld geguckt hat, unbedingt nachholen. Wer es schon kennt, hat hoffentlich nochmal mit uns über diesen ganzen Quatsch lachen können jetzt. Und ich bleibe ganz stark. Ich kann echt nicht heute anfangen, aber vielleicht nächste Woche.
Alle mal kurz.
Bisschen Trivia haben wir noch. Es war ja auch natürlich in den Staaten unglaublich erfolgreich.
Das ist also
es ja, ist dann schon. Zum Ende hin, also in der 9. Staffel, ja dann leider ausgewiesen. Es gibt, um das hier auch nochmal klar zu machen, es gibt keine Qualitätsschwankungen in dieser Serie. Die ist konstant genial.
Also ich kenne auch keine andere Serie, die in der Form wirklich so konstant gut ist.
Nee, also King of Queens würde ich in der Kategorie auf dem 2. Platz einordnen.
Ja, aber ich fand auch, da
gab's Schwächen.
Ging's so ab 8. 9. Staffel.
Ja, ja.
Es war jetzt nicht ganz schlecht, aber
es ist auf jeden Fall noch Seinfeld. Aber
ja.
Ja, dann kam halt How I Met Your Mother, wo einfach schon wirklich dieses Loch in der 4. Staffel zu extrem war. Also How I Met Your Mother war wirklich lange Zeit auf demselben Kurs wie Seinfeld, so von wegen konstant gleich genial, aber haben es nicht gepackt. Was hast du rausgesucht?
Auch gut, also weil bei Seinfeld ist es eben so, dass Jerry hat ein Angebot bekommen wohl von NBC für eine 10. Staffel, eine 11. Staffel, ich weiß nicht, in welchem Rahmen da verhandelt wurde, aber ihm wurden dann irgendwie $5 Millionen pro Folge geboten.
Das muss man sich mal vorstellen.
Bei Friends gab es auch 10, glaube ich,
pro Folge, oder? Letzte Staffel dann, glaube ich.
Aber jedenfalls schon völlig viel krank. Geld und alles für normale Menschen nicht mehr so ganz nachvollziehbar. Aber ist auch verständlich, dass man ihn eigentlich dazu motivieren wollte, unbedingt noch eine 10. Staffel zu produzieren, denn das Finale, was dann so gesendet wurde, also eben Ende 9. Staffel, hatte 108 Millionen Zuschauer. Also 108 Millionen Zuschauer sind so viele wie in den ersten 21 Wochen Titanic-Besucher hatte, als es gerade neu im Kino war. Und die Werbeeinnahmen der Folge waren höher als die des Super Bowls.
Wahnsinn.
Das ist ich glaube, Super Bowl ist
extrem.
Schon eine Institution, die
so eigentlich von nichts
irgendwie. Ja.
Wahnsinn.
Dann ich habe einfach mal so ein paar Dinge rausgesucht, die ich halbwegs unterhaltsam fand. Okay. Zum Beispiel ist es so, dass George immer in Klamotten gesteckt wurde, die konsequent eine Nummer zu klein gekauft wurden, damit er halt möglichst uncool aussieht. Finde ich auch klasse, so du hast Größe L, keine Ahnung, sieht gut aus, nimm wir M, das sieht schön blöd aus.
Ja, aber es klappt wunderbar.
Ja, wenn man drauf achtet, dann passt das schon.
Ja.
Kramer hat auch immer irgendwie so Hochwasserhosen immer viel zu kurz, und weil er eben auch so groß und das passt auch alles nie. Aber er hat eben auch immer, also Kramer jetzt, er hat auch immer Ja, mehr oder weniger das Gleiche an. Immer so alte Sachen mit irgendwelchen komischen Mustern, irgend so ein Hemd, weißes Hemd mit irgendwelchen Hummern drauf und es sieht alles sehr merkwürdig aus. Aber eben diesen Stil wollte man auch ganz bewusst konsequent durchziehen und hat wohl immer einen riesen Vorrat von den jeweiligen Klamotten gekauft, weil eben durch diese, wie wird es genannt?
Slapstick-mäßige Sachen.
Ja, also halt durch diese ja, Comedy mit Hinfallen und sonst wie, kann halt was kaputt gehen. Und da muss man natürlich irgendwas noch ja, als Ersatz haben. Aber finde ich auch grandios, wie man sich da dann Gedanken drüber macht. So von wegen, dass das blöde bunte Hemd, was eigentlich ja so gar nicht auffällt oder was irgendwie nicht sonderlich spektakulär ist, aber es führt eben halt so unterbewusst schon so dazu, dass das Kramer sieht halt immer aus wie Kramer.
Ja,
genau. Hat auch, glaube ich, immer die gleiche Jacke an und so. Und ja, dann noch ein Punkt, hatten wir, glaube ich, vorhin schon kurz angerissen. Kurz genau, Jerry ist die einzige Person oder der einzige Charakter, der in jeder Folge auftaucht. Elaine kommt in zwei Folgen nicht vor, Kramer auch in zwei und George auch in einer nicht. Also im Prinzip ist es so, dass
das sind naja, wirklich
ich meine, von 180 Folgen, wenn dann zwei Leute einmal bei zwei Folgen dabei sind und eben George bei einer, fällt nicht ins Gewicht. Nee, also es ist eben schon so, dass die Leute eigentlich permanent zusammenspielen. Und was ich auch absolut grandios fand, weil ja, Kramer ist halt, also einfach, naja, ist halt Kramer.
Ja.
Und der wurde eben immer berühmter und immer populärer. Und ja, das wurde eben im Studio gedreht mit Live-Publikum. Und ja, so nach und nach wurde der Applaus immer ja, größer oder immer wilder irgendwie. Was aber dann dazu führte, dass die Szene nachher nicht mehr gedreht werden konnte, weil die Leute sind halt so ausgetickt, sobald er durch die Tür kam, dass es nachher, ja, dass nachher befohlen wurde, wenn Kramer eintritt,
nicht Mund so halten. Viel klatschen.
Ehrlich? Nicht klatschen, nicht sagen, nicht schreien. Ja, also finde ich schon abgefahren, dass man die Leute da irgendwie zügeln muss, bei einem einzigen Charakter. Also wenn das jetzt irgendwie so eine konsequente Ansage ist, okay, das gibt es wahrscheinlich überall. Das heißt, hier
naja,
nicht die Sendung klar. stören, nicht die Aufnahme stören, aber wenn das eben wirklich gerade bei einer Person so überdimensioniert ist, schon witzig. Aber genau. Zu Recht.
Ja, was noch auch irgendwie ganz interessant ist, fand ich, es gibt diesen sogenannten Seinfeld-Fluch. Und zwar haben alle, die da mitgewirkt haben, also erfunden hat es ja Larry David zusammen irgendwie mit Jerry Seinfeld, die haben sich das ausgedacht. Aber eben auch die Darsteller jetzt von diesen Vieren, die haben ewig lang, nachdem Seinfeld dann vorbei war, nichts mehr hingekriegt. Das hat alles gefloppt irgendwie, was die so probiert haben. Und wir hatten ja in Folge 6 hat Basti Curb Your Enthusiasm vorgestellt, was eben das Projekt von Larry David dann danach war, was im Grunde derselbe Ansatz ist, bloß eben diesmal mit Larry David und nicht mit Jerry Seinfeld. Das hat dann geklappt und auch kurz davor, glaube ich, ich bin mir jetzt aber zeitlich nicht ganz sicher, hat eben die Darstellerin von Elaine, die Julia Louis-Dreyfus, eine neue Comedy auch angefangen. Die nennt sich The New Adventures of Old Christine und die läuft jetzt auch schon seit 5 Staffeln, also jetzt haben sie es irgendwie geschafft. Es sind beides auch Sachen, die ich natürlich irgendwann mir mal angucken muss, weil Seinfeld einfach so unglaublich viel Genialitätsbonuspunkte an diese Leute verteilt, die da mitwirken.
Und eben wie bei Curb Your Enthusiasm ist es ja auch so, dass es so eine Reunion da irgendwie gibt. Also da finden sie alle nochmal zusammen.
Genau.
George ist zum Beispiel bei einer Folge Monk nochmal zu sehen. Also natürlich nicht als George, sondern einfach als
jemand.
Als andere Person. Ich weiß den Namen des Schauspielers gar nicht, mein Gott.
Grausam.
Jason Alexander. Ich auch noch.
Meinst du?
Stimmt, genau, habe ich auch erst tausendmal in den letzten Tagen gelesen.
Ja, ja.
Naja, jedenfalls, ja, ich glaube, Jerry macht jetzt wieder so ein bisschen normal Stand-up. Kramer, beziehungsweise Michael Richards.
Ja, genau,
zu Michael Richards. Der hatte so ein bisschen Probleme.
Das haben wir auch schon mal bei Curb Your Enthusiasm, glaube ich, angesprochen, ne?
Genau, weil er da so ein bisschen ausgetickt war und das Publikum leicht rassistisch beleidigt hatte. Hat sich dann aber auch entschuldigt und alles, naja, ne, versucht irgendwie wieder auszubügeln. Ich weiß gar nicht, aber jedenfalls so richtig für
richtig
uns bewusst Karriere hat keiner mehr
gemacht. Nee, nicht mehr, das stimmt. Ja. Genau, ja gut, ich würde sagen, lang genug geseinfeldet, oder?
Ja, wir können zwar noch weitere 140 Szenen nochmal durchgehen, aber ich glaube auch, das war so schon alles
umfangreich genug. Sollte jetzt jedem ausreichend Lust auf diese Serie gemacht haben,
wer sie noch nicht kennt. Man muss es gucken.
Wer Seinfeld nicht kennt, hat nicht gelebt. Kein Witz. Also das ist so. Genau. Serien also auch vorbei. Eigenfeedback haben wir nichts, weil wir wieder wenig geguckt haben. Kurz, das hast du ja gesagt, dass wir hier noch kurz sagen könnten, weil ja gesagt wurde, Metropolis hätte man irgendwie sich schon mal angucken sollen im Fernsehen. Es ist schon richtig, dass das natürlich ein irgendwie wichtiges Event vielleicht auch so kinogeschichtlich bla 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 ist, aber trotzdem bringt es mir natürlich nichts, wenn ich keinen Bock habe und mir den dann zu dem Zeitpunkt angucken muss, wo er läuft, aber ist natürlich kein Problem. Und da ich das mit Sicherheit wusste, habe ich mir jetzt auch keinen so Stress gemacht und es auch gar nicht aufgenommen oder so. Das wird selbstverständlich in bester Hollywood-Manier jetzt auch alles kommerziell ausgeschlachtet, dass sie da diese restaurierte Fassung haben, wird dann auf Blu-ray und sonst was erscheinen. Und in den Staaten gibt es wohl irgendwie auch schon erste Termine, wann sie den wieder ins Kino bringen. Also da sehe ich keine Gefahr, dass ich das irgendwie verpasse.
Das wird man schon auch mal anschauen, ja.
Genau. Und was ja auch schon mal kurz angesprochen worden ist und jetzt wieder einmal aufkam, es wird bei den Kommentaren irgendwas passieren. Jetzt dann so im Lauf des März vermutlich, ja, so Editierfunktion irgendwie oder hübsche Bildchen für euch. Bin ich selber nicht so ganz zufrieden mit dem jetzigen Zustand, weil ja, wie jedes Mal gesagt, euer Feedback wirklich genial ist. Da kommt schon was. Aber wie immer, noch ein bisschen durchhalten heißt die Devise. Yep. So, damit aber auch genug Feedback. Haben wir nicht eigentlich diesmal gesagt, wir wollen heute eine kurze Folge machen?
Das hatte ich gesagt, aber dann war doch
diesmal ist Henning schuld, ja. Henning hat Seinfeld vorbereitet, nicht ich. Ich habe natürlich auch wieder einen Filmtipp für euch zum Schluss. Und zwar auch etwas, das ich mir in den Weihnachtsferien jetzt endlich mal angeguckt hatte, so ein Film, den irgendwie jeder kennt, bloß ich nicht. The Usual Suspects, also die üblichen Verdächtigen, ist ein cooler Film, sehr lustig. Eine Randnotiz, die ich genial fand, nachdem ich ihn geguckt habe, ist, dass extrem viel improvisiert wurde. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, da schnippt jemand so abschätzig jemandem eine Zigarette entgegen und die ist halt zufällig ins Gesicht, ins Auge gesprungen. Das haben sie aber dann trotzdem drin gelassen, weil das halt gut gepasst hat. Oder es gibt so ein Verhör von ein paar Gangstern, da hatte der Benicio del Toro hatte eigentlich die Idee, dass er seinen Charakter schlecht Englisch sprechen lässt oder eine andere Sprache sprechen lässt, so improvisiert. Und da ist dann auch zu hören, dass einer von den Polizisten, die das Verhör leiten, eben so, please speak English, sagt. Und das ist auch improvisiert, weil er ihn einfach wirklich nicht verstanden hat. Und dann war der andere ganz angepisst, weil er sich irgendwie beleidigt gefühlt hat. War ganz lustig. Ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Ich bin froh, dass ich ihn endlich geguckt habe. Das ist also Watch This of the Week für Folge Nummer 21. Und dann sagen wir zum Schluss noch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Kommentare. Kommt weiterhin auf die Webseite watch-th.es. Schaut nicht zu viel Schrott. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Bis dann.
Ich habe noch gar nichts zu trinken hier. Ich hole mir noch schnell was, das ist keine gute Idee sonst, glaube ich.
Okay.
Hast du dir den Defendor-Trailer angeguckt?
Ja.
Und? Sag's mir dann bei der Folge. Ist clever. Ja. Macht irgendwie mehr Sinn.
Gibt von vielen Leuten als ziemlich toll bewertet. Also, wenn man eben... Moment. So. Die Liste führt regelmäßig irgendwelche Ranglisten an, als beste TV-Show aller Zeiten und so weiter.
Darfst du auch nochmal machen?
Was?
Du hast gesagt, die Liste führt.
Ja, okay. wird bei IMDb mit 9,4 von 10 Punkten bewertet und ja, also es ist eigentlich hauptsächlich in den USA, glaube ich,
muss
schon.
Muss ich dich leider nochmal unterbrechen. Ja. was ist ein IMBD?
IM Movie da so Scheiße. und wird bei der IMBD
IMDb
und wird bei IMBD
IMDb, Mann, Alter. Das kommt in die Outtakes, da kommst du mir nicht davon, Junge.
Ich will nicht.
Also.
Und wird bei der IMDb mit 9,4 von 10 Punkten
geführt. Jetzt musst geführt. Du nochmal sagen, jetzt ist eine Pause drin.
Ah, es war richtig.
Es war richtig.
Also hat eben auch entsprechend, auch dort ein entsprechend hohes Ranking. Mhm. Hey, jetzt habe ich schon wieder einen Frosch im Hals, aber ist toll. Ich trinke mal was und dann fangen wir das Ganze nochmal von vorne an.
Klingt gut. Ja, gut.
Fertig.
Fertig. Garrett
Spence. IMBD.
IMBD. Heieiei. Ach ja, aber weißt du, was ich lustig finde? Wegen den Schwämmchen, die Kiste voll Schwämmchen, die sie kauft. Ich habe ja hier eine Kiste voll Kondome stehen. Die Story habe ich aber schon erzählt, oder?
Jein, weiß ich nicht. Weißt,
in München, als ich studiert habe, bin ich mal so einem Kumpel zur Mensa gegangen und dann stand da so ein Wagen am Straßenrand, wo zwei Mädels drin waren und waren irgendwie auch kleine Menschentraube. Also, schauen wir mal hin, was gibt's denn da? Und dann haben die Kondome verteilt. Okay. Und keine Ahnung, irgendwie neue Marke oder so eingeführt und Werbung halt, ja. Die haben das halt so als Nebenjob gemacht, dass sie da Kondome verteilen und wollten schnell fertig werden und haben dann irgendwie, ja, hier in den Rucksack kriegst du auch noch ein paar rein, oder? Da gehen doch noch welche rein. Dann habe ich halt einfach nur gesagt, ja, sagt's mal mehr, bevor ihr jetzt hier mir meine Taschen und meinen Rucksack zumüllt, gibt's mal so eine Kiste mit. Klasse. Sind irgendwie 714 Stück drin. Es ist sehr lustig.
Reicht für die nächsten 2-3 Jahre.
Im Kontext dessen habe ich danach herausgefunden, wenn du bei eBay Kondome verkaufst, kannst du als Artikelzustand gebraucht angeben, was ich sehr fragwürdig finde.
Da stehen ja manche drauf.
Ja, wer weiß. Gut, okay, dann drücken wir mal auf den Knopf, jetzt haben wir wenigstens noch ein tolles Outtake geschafft. Und stopp.